Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 332. Heute mit dem Personality Podcast über Mr. WrestleMania, Shawn Michaels. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Hallo.
Hallo. Und bei mir ist auch der David. Hallo.
Hallo. Und ich bin enttäuscht von Shaggy, weil ich habe gedacht, er singt der Sexy Boy.
Da brauche ich mal Kai für.
Da brauche ich mal Kai. Weil Kai ist tatsächlich unser Performer, der hat das eintrainiert und der kann das, also den wechselt morgens auf und das Erste, was er macht, ist den Song singen. Kai kann das.
Vielleicht baue ich das hier ans Ende des Podcasts einfach nochmal. Das haben ja vielleicht einige nicht mitbekommen. Wir haben ja mal, der Shaggy, der Kai und ich, wir haben ja mal beim WXW 16 Karat haben wir ja einen Live-Podcast vor Publikum aufgenommen. Ich weiß gar nicht, worüber wir geredet haben. Ich glaube, es waren die guten und die schlechten Seiten des WXW 16 Karat, oder Shaggy?
Ich weiß nicht mehr, worüber wir geredet haben. Ich weiß nur, dass Kai am Ende unbedingt singen wollte.
Ja, ich weiß auch, dass du nicht so viel gesagt hast, weil du auch noch mit in der Orga vertreten warst. Du hast aber wie immer Leute dazu bringen wollen, dass sie singen, so wie du es auch bei David ja zuletzt gemacht hast.
Ja, bei David hat es noch nicht funktioniert und rechne aber tief und fest damit, dass es heute passieren wird. Heute wird es soweit sein.
Das prallt alles eiskalt an mir ab.
Noch. Pass auf, dass ich schwere Geschütze auffahre.
Wobei ich zugeben muss, als Kind habe ich den Theme-Song immer mitgesungen, wenn Shawn Michaels mit rauskam.
Ich glaube, dass du den nicht mehr singen kannst heutzutage. Ich wette mit dir um 2 Euro.
Ich konnte den auch damals nicht singen.
Wollen wir wetten, dass du es jetzt kannst um 2 Euro?
Wir lassen das. Komm, wir sind hier okay. Beim Showstopper.
Okay, 2,20.
Wir sind hier nicht bei Bares für Rares, ja? Ja,
ihr,
heute...
Der Lichter und du, ihr seht euch ähnlich. Sorry.
Ja, ja. Nee, jetzt ist vorbei hier. Wir legen jetzt los. Wir werden jetzt seriös hier und wir haben vor allem auch natürlich eine lange Karriere vor uns. Shawn Michaels, einer der, wahrscheinlich der Performer, also mit einem großen der davor, die wir im Wrestling gehabt haben. Und über den wollen wir sprechen. Und wer jetzt so ein bisschen schon länger dabei ist bei Headlock, der wird vielleicht sagen, Mensch, ihr habt doch schon mal über Shawn Michaels gesprochen. Das ist sehr, sehr lang her. Es war Ausgabe 75, wo wir mal die besten Matches des Showstoppers oder Mr. WrestleMania gemacht haben. Das war aber nur eine Stunde. Und ich finde, eine Stunde über Shawn Michaels sprechen, ohne mal so den Rundown, seine Entwicklung, die Höhepunkte, Tiefpunkte da mal zu beleuchten, das ist ein bisschen wenig. Und das holen wir dann jetzt einfach mal nach. Deswegen knapp 200 und ein paar zerquetschte Ausgaben später machen wir dann hier wirklich mal den Personality-Podcast über Shawn Michaels. Und das ist ja auch wirklich mal was ganz Besonderes. Und deswegen, David, wann ist dir Shawn Michaels das erste Mal unter die Augen gekommen, medial?
Sag ich jetzt wieder die alte Geschichte aus Spanien erzählen, wo ich mit deinem...
Das ist schon wieder so?
WrestleMania 6 geguckt habe, weil da war es wirklich so. Es war wirklich WrestleMania 6, habe ich ihn zum allerersten Mal gesehen. Ältere Matches von ihm dann später, halt auch durch Network, aber da war es wirklich das allererste Mal und ich fand den halt cool, weil er das ein Wrestler war, auch mit Marty Jannetty zusammen, zu einer Zeit, wo es halt einfach diese großen Big Men gab, da gab es halt mal ein Headlock und ein Bearhug und Body Slam, das war's, und dann kamen halt die Jungs und die haben dann richtig anderes Wrestling gezeigt. Das fand ich klasse, aber absolut zum Star war er halt für mich wirklich dann nach dem Heel-Turn.
Das stimmt. Shaggy, war es bei dir? War es bei dir schon früher?
Ein Tick früher, aber trotzdem ähnliche Zeit. Also ein bisschen früher, glaube ich, schon. Und da sind auch da wenige Monate wahrscheinlich vor David höchstens. Da sind die ja schon herausgestochen mit ihrem Stil. Die Rockers, das war schon was Besonderes zu der Zeit, so wie David das gerade gesagt hat. Ich möchte eine lustige Anekdote dazu sagen, weil oft sehe ich ja nicht, dass da jemand wirklich ein Superstar wird. Ich sehe oft Wrestler und denke, boah, aus dem könnte ein Superstar werden. Ich habe die beiden gesehen und habe gleich auch damals schon erkannt, dass einer davon hervorsticht und dachte, boah, das könnte echt ein riesen Megastar werden, aber Marty Jannetty hat es leider nicht geschafft.
So. Jedes Tag-Team hat einen Marty Jannetty.
Ja, ich dachte aber damals, Marty Jannetty wäre der Coole, aber naja.
Ich glaube, das dachten die Offiziellen doch auch, oder?
Nee, ist relativ schnell klar geworden, dass Marty Jannetty nicht der sein wird, der hier die große Singles-Karriere bekommen hat. Das war schon Shawn Michaels von Anfang an, aber was auch später rausgekommen ist, dass gerade ein Vince McMahon gar nicht so begeistert gewesen ist über einen Shawn Michaels und darüber, dass der dann auch ja gerade in der Mitte der 90er dann so gut angekommen ist. Der hat auch dann phasenweise sogar mal gesagt, dass so ein kleiner Kerl wie ein Shawn Michaels wird nie im Leben Champion bei seiner Promotion werden. Das hat er so 92, 93, 94 herum gesagt. Sollte dann später dann doch ein bisschen anders werden, sagen wir es einfach mal so. Aber bei mir war es auch natürlich so um den Dreh. Wir haben WrestleMania 6 gehabt, da gab es das Match gegen den Orient Express. Und wenn wir ehrlich sind, bis auf den Main-Event war bei WrestleMania 6 jetzt auch nicht so viel Geiles irgendwie zu sehen, wrestling-technisch, deswegen das stach da schon heraus. Aber ich war auch, genauso wie David, eher dann davon fasziniert, als er dann wirklich dann auch hier geturnt ist mit Sherry an der Seite, das Heartbreak-Kid-Gimmick, das hat's dann eben bei mir auch gebracht. Und da habe ich dann auch schon Michaels ernst genommen und den wirklich auf dem kompletten Fan-Train aufgesprungen bin ich dann, als er den Rumble 95 gewonnen hat. Also wo er dann ja auch nochmal abgespeckt hat und ich finde, das hat ihm extrem gut getan, so von dem Look her und von der Athletik her. Und da war es wirklich dann der Shawn Michaels, mein Gott, der gehört ja auch in den Main Event. Weil dazwischen hatte er auch so Phasen gehabt, wo er wirklich ziemlich außer Form gewesen ist. Da kommen wir dann gleich auch noch zu. Aber ja, auf jeden Fall jemand, über den man viel sprechen kann. Aber wie immer bei den Personality-Podcasts fangen wir da natürlich ganz weit vorne an. Und das ist natürlich die Geburt. Shawn Michaels, geboren als Michael Shawn Hickenbottom in Chandler, Arizona, USA, Kind einer Militärfamilie, am 22. Juli 1965 geboren, ist also heutzutage 55 Jahre alt. Ist das jüngste von insgesamt 4 Kindern und ich habe gerade gesagt, Militärfamilie, das heißt, die Familie ist viel umgezogen, hat sogar mal phasenweise in England gelebt, ist aber weite Teile seiner Jugend in San Antonio, Texas aufgewachsen und dort groß geworden und ein bisschen witzig, weil wenn man den Namen Michael Shawn Hickenbottom hört, dann fällt einem zum einen auf, mein Gott, Hickenbottom ist kein cooler Nachname, ja, das ist richtig, zum anderen aber auch, dass er ja quasi seine Vornamen einfach gedreht hat, also aus Michael Shawn wurde Shawn Michaels. Und das liegt daran, dass ein Shawn Michaels eigentlich auch als Kind nie besonders seinen Vornamen gemocht hat. Er mochte den Namen Michael nicht. Shaggy, ja, aber Michael.
Ja, also ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Er hat schon so einen schönen Namen und dann will er ihn nicht annehmen. Okay, aber Shawn ist auch ein cooler Name. Er hat sich gedacht, warum nicht? Shawn hießen vielleicht auch weniger. Der ist ja auch in der Zeit, hießen ja viele Michael oder Michael. Hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, mein zweiter Vorname ist vielleicht zur Zeit im Moment ein bisschen cooler. Nutze ich doch den. Warum nicht? Und so haben wirklich alle Shawn zu ihm gesagt.
Der klingt ja auch cool. Ich muss euch mal auch jetzt, das ist Wahrheit. Damals habe ich festgelegt, soll ich mal irgendwann einen Sohn haben, möchte ich den Shawn nennen, weil ich den Klang so cool fand. Da bin ich auch bei geblieben. Sollte das irgendwann mal der Fall sein, wird es wahrscheinlich einen kleinen Shawn noch geben.
Tja, David, das muss ich leider sagen, dass mein Sohn natürlich Shawn heißen wird. Shawn Bleich.
Ich dachte, Walter.
Nein, er ist natürlich Warlord.
Walter. Ganz genau. Ganz genau wird der Warlord heißen. Zumindest für mich.
Ja, aber das war so die Geschichte und der kleine Michael Shawn oder Shawn, je nachdem, war auch schon damals sehr aktiv und sportlich. Also er war jemand, der hat viel Football gespielt, war wirklich auch da jemand, der schon an der Highschool hervorgestochen ist, war der Linebacker bei sich im Team und hat aber trotzdem auch schon ins Wrestling reingeschnüffelt. Und da muss ich auch wieder Shaggy fragen, weil es gab da eine Talentshow an seiner Highschool und er hat da kennst du dich auch aus, ein Wrestling-Match vorgeführt, sogar mit Blut. Also mit Fake-Blut, aber immerhin mit Blut.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das damals schon so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat bei diesem Wettbewerb und ist vielleicht nicht so gern gesehen worden. Ich weiß nicht, ob er vorher alle Offiziellen davon informiert hatte, was er da wirklich auf die Beine bringen wird. Aber ich meine, es ist eine lustige Anekdote für einen Wrestler, der dann ein Superstar werden sollte. Also es war sein erstes Wrestling-Match, wenn man so will.
Ja, und du bist ja auch jemand, der gerne mal auf der Bühne irgendwelche Wrestling-Matches performt.
Naja, wenn's passt, aber bisher noch ohne Blut.
Auf jeden Fall hat er relativ schnell gemerkt, dass irgendwie das Wrestling was für ihn ist. Also er war noch an der Uni, hat dann aber gemerkt, so Uni ist nichts für ihn, stattdessen will er Wrestler werden. Und David, es tut mir leid, ich muss schon wieder Shaggy fragen, weil Shaggys Spleen und Hobby bei diesem ganzen Personality-Podcast sind ja die Trainer. Und der Trainer von Shawn Michaels, der sollte ja im späteren Verlauf auch noch ein Teil des WWF-Programms werden. Es war nämlich niemand Geringeres als José Lothario. Und Shaggy, erklär mal, wer ist denn José Lothario, außer der etwas ältere Herr, der ihn da eine Zeit lang mit zum Ring begleitet hat?
Ja, der war tatsächlich ein Wrestler, der jetzt nie den riesengroßen Durchbruch in irgendeiner Art und Weise geschafft hat. Aber der hatte schon, gerade so bei WCCW damals auch maskiert, da hatte er ja schon ein paar kleine Erfolge. Aber war letzten Endes sein größter Erfolg, war eigentlich, wenn man so will, seine Wrestling-Schule und eigentlich sein einziger wirklich bekannter Schützling Shawn Michaels. Er hat noch jemanden wie Gino Hernandez auch rausgebracht, den man vielleicht auch noch kennt, weil man im Südstaat gerade in Texas ein bisschen unterwegs war. Aber ansonsten sind das keine namhaften Leute gewesen.
Ja, so ist es. Aber dann eben durch Shawn Michaels natürlich auch sehr bekannt geworden. Und dann war es auch eben so, dass er relativ schnell ins Wrestling hineingefunden hat. Sein Debüt hat er eben dann, wann hat er nochmal sein Debüt gefeiert? 84? Ja, genau, 84. Am 10. Oktober 84 hat er sein Debüt gefeiert. Sein erstes größeres Match war dann gegen Art Cruz bei der NWA, Mid South Wrestling damals. Und da muss man sagen, es hat anscheinend sehr viele Leute beeindruckt, wie dann eben ein damals 19-jähriger Shawn Michaels sich präsentiert hat, weil alle haben irgendwie gedacht, Mensch, der ist doch schon länger dabei. Also da hat wohl sehr, sehr viel gestimmt, weil normalerweise erstes Match ist eher so schwierig, lässt man sich eher so von den Veteranen leiten. Hier hat er dann wohl tatsächlich schon hervorgestochen und hat unter anderem auch einen Terry Taylor hier sehr beeindruckt und hat dann sehr schnell auf sich aufmerksam gemacht. Deswegen kann man hier auch wirklich so ein bisschen durch seine Frühzeit hindurch hopsen quasi. Er ist zur WCCW gegangen, also World Class Championship Wrestling, da in Dallas, Texas damals beheimatet und hat dann auch in einem anderen Territory damals, in Kansas City, Central States Wrestling, hat er dann auch schon seinen Tag-Team-Partner kennengelernt, nämlich Marty Jannetty, dann für einen späteren Verlauf. Und die beiden haben dann eben ja auch schon die ersten Matches miteinander bestritten, haben die ersten Titel miteinander gewonnen und wie gesagt, machen jetzt einen kleinen Sprung, weil das sind die ersten Ligen, die sind jetzt nicht ganz so wichtig, aber was wichtig ist, ist die AWA, wo er dann 86 hingekommen ist und da auch eben mit Marty Jannetty das Team der Midnight Rockers gebildet hat und da eben auch große Fäden gehabt hat gegen Doug Summers und Buddy Rose und das war eben auch ein großer Title Run, wo die Midnight Rockers als Jäger hier angetreten sind und dann eben die beiden Veteranen damals auch von der körperlichen Statur her auch ganz, ganz anders. Ne? Also klassische Heavyweights, gegen die sie hier angetreten sind, beide blond gefärbt, eher ein bisschen, ich sag's mal, korpulent. Und am Ende war es dann eben so, dass die Midnight Rockers sich hier dann auch die AWA World Tag Team Championships hier umschnallen durften. Und das Witzige war, dass natürlich, wie das immer so ist, gerade die AWA ist ja bekannt dafür, dass da ein Vince McMahon ein sehr, sehr waches Auge drauf gehabt hat und sehr viel Talent zur damaligen Zeit abgezogen hat. Und das war eben auch damals schon der Fall, dass dann ein Shawn Michaels und auch ein Marty Jannetty, die Midnight Rockers, schon 1987 hier das erste Mal ja auf den Radar von WWF gekommen sind. Aber sie haben ein Match bestritten und dann gab es eine Gegebenheit in einer Bar, nenne ich mal, eine von vielen in Shawn Michaels Karriere. Und dann waren die beiden schon nach 2 Wochen bei der WWF wieder entlassen. Schubsiwups, manchmal geht's so schnell. Das wusste ich auch nicht, das habe ich auch aus dem Vorfeld der Recherche hier herausgefunden. Finde ich eine ganz witzige Anekdote. Sind dann nochmal zurück zur AWA gegangen und sind dann ein Jahr später zurück zur WWF gekommen und dann sind sie auch erstmal da geblieben. Shawn Michaels ja auch hier und da mit Pausen dazwischen. Marty Jannetty diverse Male entlassen worden und wieder eingestellt worden. Da werden wir heute auch noch drüber sprechen, weil natürlich die Zeit mit den Rockers ist hier sehr bekannt. Der Name Shawn Michaels, der geht übrigens auch noch ganz weit zurück Richtung Training mit José Lothario damals. Und ja, hier war es dann eben so, dass natürlich erstmal, wir kennen die Sache mit den Namen. Der Name Midnight Rockers war natürlich jetzt schon besetzt quasi, den kannte man aus der AWA. Deswegen hat man den Namen einfach ein bisschen gekürzt. Da wurde dann zum Glück kein Vorname weggestrichen, wie man das heutzutage so gerne hat, sondern es wurde das Midnight gestrichen. Deswegen waren dann Shawn Michaels und Marty Jannetty die Rockers. Und David, was hat denn die Rockers damals ausgemacht? Was war das so? Was hat das für dich ja gerade als jungen Menschen, als Kind dann ja auch so attraktiv gemacht?
Es war vor allen Dingen die Art des Wrestlings. Man muss dazu sagen, die Rockers, das war halt eigentlich kein kreatives Gimmick, weil zu der Zeit gab es halt 4 Milliarden Rockers gefühlt im Wrestling-Business. Alle hatten die bunte Bändchen. War ja auch die Zeit, wo ein Warrior nach oben kam und auch andere, die halt ähnlich aussahen. Und eigentlich das Gimmick war nichts Besonderes. Es war halt einfach eine junge Truppe, die eine jüngere Zielgruppe angesprochen hat. Die hatten einen guten Theme-Song, aber der auch eigentlich generisch war. Aber trotzdem ging halt gut ins Ohr. Was die beiden aber halt wirklich gut gemacht haben, war zum einen nicht nur schnelles Wrestling und eher akrobatischeres Wrestling, sondern vor allen Dingen sehr synchrones Wrestling. Also sie hatten sehr viele Moves, wo die wirklich synchron agiert haben miteinander. Und das fand ich halt damals schon sehr beeindruckend, dass sie halt was Simples heutzutage normal ist, aber halt ein Dropkick absolut synchron zeitgleich von beiden ausgeführt wurde. Das war halt was anderes. Das hast du so eigentlich nicht zu der Zeit gesehen.
Absolut. Das war es dann eben auch. Das wurde auch von den Kommentatoren damals immer wieder hervorgehoben, wie synchron die beiden zusammenarbeiten. Da hast du vollkommen recht. Also klar, es gab die da muss man auch mal dazu sagen, zur damaligen Zeit, das war auch wirklich die eine der Hochphasen auch des WWF Tag Team Wrestlings, was wir da für große Tag Teams gehabt haben. Wir hatten die Brainbusters, wir hatten die Heart Foundation, Demolition, ein bisschen später kam noch Legion of Doom dazu und wie es nicht alle heißen, ich habe jetzt garantiert ein paar vergessen, aber da passten eben die Rockers auch perfekt rein und die haben eine gute Zielgruppe hier anvisiert quasi, weil natürlich die Kinder, die mochten das, weil das waren zwei junge Typen, die waren bunt gekleidet und die sind wild in der Gegend rumgesprungen. Und das sind ja auch zwei gut aussehende Bengel. Also sprich, die Frauen, die fanden die auch damals gut, ne? Und die Männer haben auch gesagt, ja, das sind zwei tolle Athleten, das kann ich mir zusammen anschauen. Und trotzdem, das ist ja so ein bisschen witzig, Shaggy, haben ja die Rockers nie offiziell die WWF Tag Team Championships gewonnen. Da gibt's ja so eine bestimmte Geschichte.
Ja, sie hatten es ja mal kurzzeitig, da werde ich gleich gern drauf zu sprechen kommen, aber eine Sache ist mir noch wichtig, bevor wir jetzt über die weitere Karriere der Rockers oder beziehungsweise Shawn Michaels sprechen, weil wir es jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist ja, sie wurden auch lange als Rip-Off des Rock'n'Roll Express bezeichnet, weil sie ja, sie waren ja quasi eine jüngere Variante. Ähnliche Moves, der Double Dropkick war ja auch eine typische Variante des Rock'n'Roll Express und dann auch noch die Rockers, quasi die Rock'n'Roll Express Kids, also so da die Parallelen waren da schon da, auch der blonde und der Dunkelhaarige, wobei ich sagen muss, dass die Rockers deutlich besser aussehen, auch wahrscheinlich als der Rock'n'Roll Express noch jünger war. Das schon, das stimmt und auch sicherlich eine noch jüngere Zielgruppe angesprochen. Aber das war mir noch wichtig, das zu sagen.
Das stimmt.
Die Rockers, die waren kurzzeitig als Tag Team Champions vorgesehen, weil die Heart Foundation, die damals Tag Team Champions war, die sollten sich splitten, weil Jim Neidhart sich nicht auf einen neuen Vertrag hat einigen können. Und dann gab's ein neues Match, dann gab's ein Match der beiden, da ging auch irgendwie, ging glaube ich auch ein Ringseil ab und sowas. Jedenfalls führte das Match dort trotzdem zum Ende und am Ende gingen die Rockers siegreich hervor und waren neue Tag Team Champions. Doch dieses Match wurde tatsächlich niemals im TV ausgestrahlt und dieser Titelgewinn wurde fallen gelassen. Also die Rockers hatten dann nochmal, ich glaube, eine Verteidigung gegen Power and Glory, das aber auch so dann nicht ausgestrahlt worden ist. Und Jim Neidhart konnte sich zwischenzeitlich auf einen neuen Vertrag einigen und so war die Heart Foundation doch wieder unter Vertrag und man hat letzten Endes die Titel bei ihnen belassen mit der Begründung, ja, in dem Match, falls es halt rauskam mit der Begründung, ja, in dem Match sind die Seile gerissen, der Titelwechsel wird annulliert.
Genau, das war ein Two Out of Three Falls Match damals, 30. Oktober 1990 ist das Ding gedreht worden. Das kann man sich heutzutage ganz normal im WWE-Network anschauen. Und du hast vollkommen richtig gesagt, das Ding, also dieser Titelwechsel hier, der wurde nie offiziell quasi in die Geschichtsbücher eingetragen, der wurde annulliert. Und deswegen waren die Rockers auch nie Tag Team Champions zusammen. Und für Marty Jannetty war dann, das ist immer so eine schöne Fangfrage, frage ich doch einmal, Shaggy, mit wem ist Marty Jannetty Tag Team Champion gewesen?
Bob Holly. Und Wontus Wicked.
Genau.
Mit beiden, oder? Weil nicht mit beiden, sondern nee, ich glaube, ich weiß es nicht.
Mit Bob Holly nicht, oder?
Nee, ich weiß nicht.
Also mit Wontus Wicked ja, aber mit Bob Holly nicht, weil Bob Holly und der Wontus Wicked waren mal Champion.
Genau, so rum dachte ich, drei, die sind doch.
Ist doch alles dasselbe.
Ja.
Auf jeden Fall, das war so ein bisschen tragisch natürlich fast schon. Die haben immer tolle Matches abgeliefert, gerade auch die Matches gegen Orient Express sind halt klasse gewesen. Das sind ja heutzutage auch noch so Dinger, wo man sagt, ja, das kann man sich toll anschauen. Aber die waren immer eher so der Midcard-Bespaßungs-Act irgendwo, aber nie komplett oben mit dabei, weil eben die Ausrichtung damals einfach eine andere gewesen ist.
Aber
und deswegen, ja.
Aber immer beliebt. Ich glaube schon, das ist ein wichtiger Faktor. Das ist halt schon ein Team, das nie einen großen Titel gewonnen hatte, aber sie waren immer ein Team, was over war, was auch immer funktioniert hat, was halt Reactions gezogen hat. Und das ist, glaube ich, auch wichtig gewesen für die Zukunft.
Das stimmt. Also man hat hier schon gemerkt, dass die mit dem Publikum connecten und dass da emotionale Verbindung da ist. Und gerade auch bei Shawn Michaels, da ist das ja auch immer so interessant, dass man quasi die ganze Geschichte ja immer erzählen konnte von damals dem jungen Kerl, der zur WWF gekommen ist und dann eben hinterher der Legende, die er dann eben geworden ist. Trotzdem, man hat gemerkt, irgendwie hier muss man was machen und da muss langsam dann ein Wechsel her und man hat dann immer mehr so die Persönlichkeiten hier in den Vordergrund gerückt. Gerade Shawn Michaels ist dann gegen Anfang Mitte 91 ist er immer ein bisschen arroganter gewesen, hat immer wieder so ein bisschen eher auf sich geachtet und nicht so sehr auf das Matchgeschehen. Und dann hat man sich eben auch die Frage gestellt, so was passiert denn jetzt hier? Was passiert mit den Rockers? Da gab's ja dann auch diese berüchtigte Szene mit dem WWF-Magazin damals. Da gab's ja Artikel drüber. Ja, und David, an diese Szenen dann im Barbershop am 2. Dezember 1991, da erinnern sich wohl die meisten dran, oder?
Definitiv. Es ist auch meiner Meinung nach der beste Heel-Turn ever. Zumindest mein Lieblings-Heel-Turn. Auf jeden Fall. Weil bei diesem Segment, da hast halt gesehen, eben das, was ich vorhin sagte, wie beliebt sie waren. Du hattest halt die Connection aufgebaut. Für dich waren die halt zwei, die zusammenhalten sollten. Vorher gab es ja erstmal das Geplänkel, was du halt sagtest, wo halt Shawn Michaels ein bisschen arroganter war, beziehungsweise es gab eher öfters Missverständnisse. Wenn das halt Niederlage war, dann so, aber du wolltest doch, ach Mensch, hat er Vorwürfe gemacht. Sie haben sich aber doch zusammengerauft und dann wieder doch nicht. Und die Fans wollten ja, ey, komm, vertragt euch, ihr gehört zusammen, ihr seid so synchron, dass ihr seid ein Team. Und dann gab es halt den Superkick gegen Jannetty und anschließend halt, wo er den durchs Glasfenster wirft, was im Übrigen echtes Glas war, was ich auch nicht wusste, was halt später in der Doku gesagt wurde, wo Jannetty sich ja auch geschnitten hatte und dann echt da drüber hing und das war einfach so unwirklich, weil du wolltest als Fan eigentlich genau das Gegenteil von dem, was passiert ist. Und ich war damals als Kind komplett schockiert, weil es einfach so, nein, ihr sollt doch die Gurten sein, was machst du denn da? Und das hat super funktioniert, die Umsetzung war toll und es war halt einfach genau das, was du als Fan brauchst, was Emotionales, visuell einfach auch fantastisch und es war auch von der Härte her etwas, was du halt so auch nicht so oft siehst, zumindest in der Zeit. Also das war halt einfach heftig, wo du den durchs Glas geworfen hast, du hängst einfach nur so, das kann jetzt nicht wahr sein.
Genau, das war's dann eben auch. Das war ein Schocker. Damals Blut ja sehr, sehr selten eingesetzt und ja fast schon No-Go irgendwo und dann eben auch in dieser Härte. Und da hat sich ja Shawn Michaels auch dieses WWF-Magazin, was ich gerade eben angesprochen habe, genommen und hat das dann zerrissen, beziehungsweise hat es dann in die Kamera gehalten und gesagt, so wird es die Rocker noch weiterhin geben und reißt es dann eben klein, wirft die eine Hälfte weg mit Marty Jannetty drauf und hält dann eben die andere noch in der Hand und sagt dann hier eben, I don't think so. Und das war's dann eben auch für die Rockers. Ja, und Shaggy, für
uns, du was sagen? Ja, klar, ich wollte sagen, für uns, als die wir alle aus dieser Zeit kamen und da sehr viel Wrestling geschaut haben, wahrscheinlich schon wirklich der, so wie David das auch gesagt hat, vielleicht der bekannteste Heel-Turn damals. Das war ein Riesenmoment, den haben wir nicht vergessen. Also das ist auch heute, wenn, so wie David das gerade eben nochmal zusammengefasst hat, ich sehe es immer noch genau vor den Augen. Und das ist echt ein Moment, der sich total eingeprägt hat. Für Shawn Michaels, der große Heel-Turn, der Start seiner großen Solo-Karriere. Aber gleichzeitig muss man auch dazu sagen, für Marty Jannetty und Bruce Beefcake wahrscheinlich der größte Moment ihrer Karriere, oder?
Ja, ich weiß nicht. Also Ed Harrison Leslie, ne, darf man auch nicht vergessen, um diesen Gag aus Head to Head hier weiter durchzuziehen. Natürlich auch noch seine große Karriere als Bootyman nicht zu vergessen und der Disciple an der Seite von Hulk Hogan ist. Also ich weiß nicht. Und Marty Jannetty war ja später noch IC-Champion.
Ja, das stimmt schon, aber die Momente waren nicht mehr so groß. Höchstens vielleicht der Moment von Ed Leslie gegen den Warrior oder in dessen Gruppierung, das vielleicht noch.
Das stimmt. Die One Warrior Nation damals, auch ganz groß. Ich wollte die Shaggy eigentlich gerade fragen, erklär doch mal dann das neue Gimmick, weil der Rockers Shawn Michaels war jetzt ja passé und wir bekommen dann ja eben den arroganten Shawn Michaels, den Boy-Toy Shawn Michaels. Und das war ja genau das, was ich immer sage. Wenn jemand Heel turnt, dann möchte ich auch eine komplett neue Persona haben, mit neuer Musik, mit neuem Outfit und mit neuer Persönlichkeit. Und das haben wir hier bekommen.
Ja, wer kann das besser erklären als jemand, der das im echten Leben auch lebt? Also tatsächlich, Shawn Michaels, der super selbstverliebt war, auch eine Sherry, die hat ja gesagt, die ist doch auch deutlich älter, deswegen auch Boy Toy, quasi Umdrehung des Toy Boy. Und das hat schon irgendwie gepasst. Und dann diese Musik von diese Sexy Boy Song damals noch von Sherry auch performt, das war schon ein ganz, ganz neuer Shawn Michaels, der jetzt auch gezeigt hat, so, die Zeit der Rockers ist vorbei, ich liebe mich mehr, als ich jemals irgendwie dieses Team geliebt habe, denn ich bin einfach der Beste und ich bin der kommende Star und schaut mich an, alle Frauen stehen auf mich. Und man hatte dieses Gimmick schon auch immer mal ähnlich, diese arroganten Heels, aber Shawn Michaels hat das perfekter verkörpert als fast jeder andere. Ich habe einer der besten Heels dann überhaupt, die so neu rauskamen. Ganz neue Persona Shawn Michaels und ich habe mich super unterhalten gefühlt.
Wobei, er hat schon etwas anders gemacht als alle anderen zuvor. Und zwar war halt wirklich dieses Sexy-Boy-Gimmick, dieses Sexy, das wurde ja auf eine Art dargestellt, wie du es halt eigentlich zu der Zeit nicht kanntest. Also im Theme-Song, wenn der halt anfängt mit Sherry, das ist halt einfach Gestöhne, wo sie halt seinen Namen stöhnt. Und dann fängt der erste Liedtext an. Und genauso wie beim Entrance im Ring, wenn er sie halt an den Haaren packt und auf den Boden halt quasi drückt, das ist halt alles schon sehr sexualisiert. Und das kanntest du, zumindest ich kannte es in der Form bei WWE nicht. Ich kannte klar Heels, aber das war halt nochmal was ganz anderes. Und das Lustige war halt auch die Reaktion, weil die waren ein bisschen gemischt im Publikum. Du hast nämlich gemerkt, dass bei dem Kerl, er war halt der arrogante Typ, man hat den gehasst. Bei den Frauen im Publikum kam es teilweise aber sehr gut an.
Das ist ja immer das alte Motto, gerade von diesen, so ein Rick Root hatte ja vielleicht auch noch so eine ähnliche Geschichte gehabt, ein ähnliches Gimmick. Also so nach dem Motto, der haut dir erstmal eine rein und danach nimmt er die Frau weg. So in der Richtung, glaube ich, ist das hier eben auch gedacht gewesen. Und Sherry, die dann ja auch sehr oft den Spiegel noch mitgebracht hat, damit sich da eben ein Shawn Michaels drin ja anschauen konnte, posieren konnte. Das war schon ein Rundum-Package, was man hier eben ja gebaut hat und konstruiert hat, um einen Shawn Michaels neu zu platzieren. Und das hat auch super funktioniert. Und ich wollte Shaggy gerade noch eine Frage stellen, weil du hast die Geschichte schon so oft erzählt, dass du die Geste von Sid so oft nachgemacht hast. Aber die Frage ist, hast du auch die Pose von Shawn Michaels so oft eigentlich nachgemacht?
Das ein bisschen, tatsächlich auch. Also heute mit meinem Knie wäre es ein bisschen schwieriger im Moment, aber darauf arbeite ich hin, dass ich endlich quasi, deswegen mache ich die ganzen Übungen mit meinem Knie, dass ich irgendwann die Shawn Michaels Pose wieder machen kann.
Sehr gut. Shawn Michaels Karriere in den frühen Tagen. Natürlich, wir haben das Watch Along zu WrestleMania 8 gemacht, da hat er das Match gegen Tito Santana gehabt damals. Das war sein erstes Pay-Per-View Einzelmatch und eben dann auch, ja, wichtig, um einfach mal hier zu sehen, wie kommt er an? Das war der Opener noch dazu. Er war natürlich auch beim Rumble dabei. Da war er auch noch relativ lange im Ring, hatte da aber eben auch dieses kleine Aufeinandertreffen mit Tito Santana natürlich gehabt. Er hatte dann auch ein Programm mit Randy Savage hier gehabt, als die WWF damals auf Deutschland-Tour gekommen ist. Da gibt's bei der UK Rampage gibt's ein Aufeinandertreffen der beiden. Und das hat dann auch wirklich gut funktioniert. Und die beiden haben dann eben hier erste Matches bestritten. Das war auch für den Shawn Michaels natürlich wichtig, dass er mit so einem Veteranen gearbeitet hat. Er hatte auch parallel dazu quasi schon erste Matches gegen einen Bret Hart gehabt. Da gab's auch, weil viele denken ja WrestleMania 10, so, das war das erste Leitermatch bei WWF. War es nicht. Es gab schon mal ein früheres und das war nämlich im Juli 92. Das war Shawn Michaels gegen Bret Hart um den Intercontinental Championship. Danach haben wir den SummerSlam gehabt. Beim SummerSlam haben wir das Match zwischen Shawn Michaels und Rick Martel. Auch ein fantastisches Match. Das müssen wir eigentlich auch mal Match of the Week machen. David, kennst du das noch? Das
ja, natürlich. Rick Martel. Natürlich. Also super. Nein, ich fand halt, die beiden hatten eine super Chemie zusammen. Können wir gerne machen. Generell, ich finde halt schön, das war halt die Zeit, die haben es klug aufgebaut, dass er halt als Gegner welche in Anführungszeichen seiner Gewichtsklasse hatte. Ja. Das war halt einfach so wie ein Produkt innerhalb des WWE-Produktes nochmals.
Ja, man hat vor allem gesehen, dass er quasi auch mit den erfahrenen Leuten erstmal lernt und da seinen Charakter etabliert. Hier bei Tito Santana, das war ja wie Feuer und Wasser, der bodenständige Tito Santana gegen den arroganten Shawn Michaels. Jetzt hier mit Rick Martel, da ging es ja dann sehr stark um Sherry, um diese Beziehung. Da hat Shawn Michaels auch so ein bisschen, das ein bisschen schauspielern können. Das war natürlich super albern irgendwo. Aber
nein, aber ist doch egal, das ist Wrestling. Genau wie die Ohnmachtsanfälle von Sherry. Ich möchte irgendwann mal betonen, wie wichtig, glaube ich, auch Sherry an seiner Seite war. Ich glaube, alleine wäre es echt was anderes gewesen. Und hier hattest du halt eine Managerin, meiner Meinung nach die beste, die es halt im Wrestling gab. Die hat das halt verkörpert bis zum geht nicht mehr. Und sie sorgte ja auch ganz oft durch Eingriffe oder durch Verhalten außerhalb des Rings, dass da ein Zusammenspiel entstand, was halt auch Reactions hervorrufte.
Genau, auf jeden Fall, die beiden hatten eine besondere Chemie zusammen. Sherry hat da wirklich, wie du es richtig gesagt hast, auch dieses Standing von Shawn Michaels nochmal wirklich etabliert. Die beiden kannten sich schon von der AWA, die haben da schon hier und da auch mal zusammengearbeitet. Und das war eben auch wichtig, dass da so eine etablierte Figur wie Sherry an der Seite von Shawn Michaels steht. Und das hat ihm extrem geholfen. Und sie muss wohl auch jemand gewesen sein, die Backstage extrem hilfreich gewesen ist und immer wieder Tipps gegeben hat. Und die Zusammenarbeit zwischen den beiden war ja auch dementsprechend sehr gut. Wir sind jetzt im Zeit beim SummerSlam 92. SummerSlam 92 hatten wir letztens auch im Match of the Week. British Bulldog gegen Bret Hart hat der British Bulldog gewonnen. Aber wir wissen, naja, sagen wir es mal vorsichtig, dem ging es damals nicht so gut und der sollte dann ja auch relativ schnell den Titel wieder verlieren, nämlich eben an jenen Shawn Michaels, was für mich damals super überraschend gekommen ist, weil ich habe gedacht, der British Bulldog, der wird jetzt erstmal der neue Held werden, aber da gab es ja dann, wie gesagt, die Probleme Backstage, dass der British Bulldog ja dann auch kurze Zeit später die Promotion wieder verlassen hat, genauso wie der Warrior ja ebenfalls. Und dann hatten wir eben einen Shawn Michaels, der Intercontinental Champion gewesen. Es hat beim Saturday Night's Main Event Nummer 31 hier im November 92 hat er den Titel von den British Bulldog gewonnen. Und dann ging es weiter Richtung Survivor Series. Und da kam ein Match, das kam für mich ein bisschen aus dem Nichts, weil da hatten wir dann auf einmal ja Champion versus Champion. Bret Hart gegen Shawn Michaels, Intercontinental Champion gegen WWF Champion. Und das war tatsächlich aus der Not geboren. Also das war so ein bisschen aus der Not heraus geboren, dass man bestimmte Talente gerade nicht hatte. Man musste da eben so ein bisschen rumswitchen irgendwie. Und dann hat man gesagt, gut, wir machen das eben so. Aber Shaggy, auch zur damaligen Zeit, da hatten wir dann eben aber auch schon den Bruch zwischen Sherry und Shawn Michaels und vor allem auch das Comeback von Marty Jannetty.
Ganz richtig. Also es war sowieso so, dass der Charakter Shawn Michaels seine Managerin Sherry nie gut behandelt hat. Der hat sich auch schon ein bisschen rumgeschubst und von oben herab behandelt. Der war halt auch ein Macho und irgendwann gab es dann den Split, irgendwann hatte Sherry genug und sie hat dann auch andere Leute gesucht, die sie dann auch ja quasi gegen Shawn Michaels gestellt hat. Ich erinnere mich auch noch an eine als sie beim Match an der Seite von Tatanka stand, irgendwie gegen Shawn Michaels. Aber sie brachte quasi auch laut Story einen Marty Jannetty zurück und da sollte es dann auch ja Champion-Titelwechsel geben.
Das war aber noch ein bisschen später. Sie hat doch erstmal den Spiegel noch abbekommen.
Stimmt, das war genau.
Genau, das war nämlich Spiegel. So. Da war es nämlich so, dass ein Shawn Michaels wieder im Ring posiert hat und dann tauchte plötzlich hinter ihm ein Marty Jannetty auf und im Spiegel. Und dann gab es erstmal die Aktion gegen Shawn Michaels, die Attacken gegen Shawn Michaels. Der wiedergekehrte, betrogene Marty Jannetty sucht jetzt hier Rache. Und dann hat er sich ja auch den Spiegel geschnappt und wollte damit Shawn Michaels niederschlagen. Und Shawn Michaels, ein Macho in Anführungsstrichen, der er nun mal ist, hat dann ja Sherry dazwischen gerissen. Und dann hat sie nämlich den Spiegel abbekommen. So war das. Und das war dann der Split, der endgültige, zwischen Sherry und eben Shawn Michaels. Und Shawn Michaels damals noch IC-Champion. Gehen wir weiter zum Rumble 93. Da haben wir das Match gehabt zwischen Marty Jannetty und Shawn Michaels um die IC-Championship. Und dann ist das aber hier eben ja auch nicht klar geendet, sondern ich meine, das war stimmt gleich. Da hat Shawn Michaels noch verteidigt, aber dann eben auch mit einer Sherry, die auch zurückgekommen ist und sich hier eben gezeigt hat und er an die Seite von Marty Jannetty gestellt hat. Das sollte ein bisschen dauern, bis dieser Titelwechsel gekommen ist von Michaels zu Jannetty. Das war dann erst im Mai. Dazwischen gab es noch diverse andere Matches. Shaggy hat es gerade angesprochen. Wir hatten das Match bei WrestleMania 9 gegen Tatanka zum Beispiel, was nicht funktioniert hat so richtig, was ein ganz merkwürdiges Match gewesen ist. Da hat er ja auch dann phasenweise Luna an der Seite gehabt, was für mich auch überhaupt nicht funktioniert hat.
Generell war es da die Zeit, wo man ihn eigentlich immer wie jemand beiseite gestellt hat.
Genau, und aber das, also Luna hat irgendwie nicht so recht funktioniert, da wollte man halt einfach so ein Gegengewicht haben zu Sherry quasi. Was dann spannender geworden ist, das war dann im Nachgang von WrestleMania, da ist ja dann ein gewisser, ja, Big Daddy Cool Diesel, damals nur Diesel, Kevin Nash mit dazu gekommen und den hat Shawn Michaels sich ja selbst ausgesucht. Also ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, eigentlich war Kevin Nash damals noch bei der WCW unter Vertrag. Shawn Michaels war dann zwischenzeitlich verletzt, hat sich alte Tapes angeschaut und hat gesagt, Mensch, hier, also nicht alte Tapes, aber hat sich WCW angeschaut, hat gesagt, hier, den Typen, der wird doch super zu mir passen, so als Bodyguard. Und dann hat er eben rumgefragt, wer kennt den? Und Rick Steiner hat unter anderem dann den Kontakt hergestellt. Und ein Kevin Nash, der eigentlich noch unter Vertrag bei der WCW gewesen, hat gesagt, so, hör mal hier, ey, ich war hier Oz und Vinnie Vegas und ich komme doch hier auf keinen grünen Zweig, ich glaube, ich will nicht mehr wresteln. Und hat dann quasi seinen Rücktritt, aber hat gesagt, hier, ich will meinen Vertrag auflösen, außer ihr gebt mir mehr Geld, das hat die WCW verneint. Ergo, Kevin Nash ratzfatz wieder frei und ist dann quasi, obwohl er hinterrücks schon in Verhandlungen mit der WWF gewesen ist, hat er seinen Vertrag auflösen lassen und war dann sehr, sehr schnell bei der WWF und die beiden hießen ja dann auch später The Two Dudes with Attitudes. Also das war der Beginn der Klick. Also Shawn Michaels hat quasi sich seinen besten Freund hier gesucht, weil er auch nicht gerade so die allermeisten Freunde Backstage gehabt hat. Ne, weil er eben schon da ein bisschen schwierig gewesen ist, zur damaligen Zeit aber noch gut befreundet mit Bret Hart. Aber auf jeden Fall hat er sich dann hier einen Kevin Nash gesucht, der war ein bisschen älter. Die beiden sind sofort sehr, sehr gute Freunde geworden, sind zusammen gereist. Und das ist dann eben so eine Geschichte gewesen. Und ein Kevin Nash, auch eine wichtige Komponente hier in dem, was ein Shawn Michaels damals darstellen wollte. Und in der Folge hatte Shawn Michaels hier unter anderem ja beim King of the Ring Matches gegen den Crush. Wir hatten beim SummerSlam das Match gegen Mr. Perfect Kurt Hennig, was irgendwie zwar ein solides Wrestling-Match gewesen ist, aber eigentlich doch so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Also die beiden haben später gesagt, vielleicht liegt es daran, dass wir eher Wrestler sind, die ihre Gegner gut aussehen lassen und vielleicht haben unsere Stile da einfach nicht so geklickt. Das war auf jeden Fall so eine Geschichte, die da nicht ganz so funktioniert hat, wie man sich das vielleicht versprochen hat. Und ja, wie ging es dann weiter? Shaggy, hier war es dann eben auch so, dass Shawn Michaels dann zwischenzeitlich auch nochmal wieder aus dem Verkehr gezogen werden musste. Nicht nur, weil er dann zwischenzeitlich den IC-Belt an Marty Jannetty wieder verloren hat, dann auch hinterher wieder gewonnen hat. Er hatte ja dann auch nochmal mit einem kleinen Steroidskandal zu kämpfen gehabt.
Ja, er hat den Titel gewonnen bei dem Debüt quasi von Kevin Nash als Diesel damals. Hat er nicht zurückgeholt.
Zurückgewonnen, genau.
Genau, da hat er sich zurückgeholt auf jeden Fall. Aber auch hier hat man nie genau dann erfahren, was der genaue Grund war, weil eigentlich wird ja gerüchtet, dass das der Steroidskandal war. Aber so ganz offiziell ist es nie bestätigt worden, Olaf, oder?
Nee, er selbst sagt ja, dass, also er ist durch eine, wie sagt man es denn, durch einen Dopingtest quasi gefallen, ne? Und er hat immer wieder abgestritten, dass er damit was zu tun gehabt hätte. Aber der Test ist nur mal positiv ausgefallen. Deswegen hat man ihm eben nahegelegt, so, du musst jetzt 6 Wochen hier raus und lass doch bitte den Titel hier. Und da hat er gesagt, so, nee, ich lass den Titel nicht hier. So, und deswegen hat er eben dann einfach den Titelgürtel mitgenommen, wie Shawn Michaels damals so war. Hat dann zwischenzeitlich auch noch andere Matches bestritten bei der USWA, um wieder so ein bisschen in Ringshape zu kommen. Und dann ist er ja quasi für den Jerry Lawler bei der Survivor Series wieder eingesprungen und war ja dann der Anführer der Ritter, was auch damals aus der Not geboren gewesen ist. Die Sache mit Jerry Lawler, Shaggy, haben wir ja auch schon mal besprochen, warum der bei der Survivor Series 93 nicht konnte.
Ganz genau, der konnte nicht wegen Verfehlungen, die sich dann aber als nicht richtig herausgestellt haben.
Genau, und auf jeden Fall hatten wir dann quasi in Anführungsstrichen 2 Intercontinental Champions, weil zwischenzeitlich ja dann ein neuer Champion gekrönt werden musste quasi, war es dann ein Razor Ramon, der hier in die Bresche gesprungen ist und daraus resultierte ja dann, David, das Match WrestleMania 10, 2 Titel hängen über dem Gürtel, ich hab schon gesagt, über dem Ring, es ist das Leiter-Match.
Ja, absolut legendär. Ich fand übrigens die Fehde damals fantastisch, das war halt wirklich 2 Intercontinental Championships, die auch mein Lieblingstitel waren. Also die waren mir noch wichtiger als der Haupttitel. Beide sahen unterschiedlich aus und es war halt einfach die Standardstory. Nee, ich wurde nie besiegt, das ist meiner. Aber Razor sagt, nee, ich habe ihn doch gewonnen. Und dann kam halt das Leiter-Match, wo die beiden zum einen erstmal zeitlich voll überzogen haben, was die anderen auf der Karte nicht so toll fanden.
Schöne Grüße an den Macho-Man an der Stelle.
Genau den. Aber zum anderen haben die halt abgerissen, sondergleichen. Die beiden waren ja auch befreundet schon zu dem Zeitpunkt. Genau. Und die haben dann einfach ein Match gezeigt, was eigentlich alle umgehauen hat. Natürlich, es gab halt vorher schon ein Leiter-Match. Wenn du es heute anschaust, würdest du sagen, ja, ist doch nicht so spektakulär. Aber damals saßt du davor und du hast einfach nicht geglaubt, was für harte Nummern die halt machen. Und was beide auch super schafften, es war halt Spannung pur. Das war ein fantastisches Match, was auch Razor Ramon extrem geholfen hat.
Auf jeden Fall.
Für die spätere Karriere. Aber es war auch direkt nach Motto, ja, ich bin wieder da und eigentlich bin ich noch besser.
Genau. Und also das war damals ein unfassbares Match einfach. Das ist bis heute legendär. Es war Match of the Week. Es war Match of the Week, aber es war auch Match of the Year natürlich. Hat 5 Sterne bekommen bei Meltzer und so weiter und so fort. Also alle Ehren, die das Ding irgendwie bekommen konnte, hat es irgendwie erhalten. Shawn Michaels war danach aber auch angeschlagen, das muss man auch dazu sagen. Also in der Zeit hatte er so schon die einen oder anderen Blessuren gehabt. Man hat ihn dann so ein bisschen versucht hier ja zu schonen, indem man das Heartbreak Hotel eingeführt hat. So ein Talk-Segment. Ich weiß gar nicht, Shaggy, warst du ein Freund vom Heartbreak Hotel?
Ach, ich war ein Freund von so Talk-Segmenten generell schon. Also das Heartbreak Hotel, das hat jetzt nie für ein Highlight gesorgt. Oder hast du da noch eine Erinnerung? Gab es da irgendeinen großen Angle? Ich kann mich ja nicht so richtig erinnern.
Nur die Deko war lustig.
Die Deko war super witzig. Die hat schon gepasst, dieses Sofa und so weiter. Aber ich mochte das zwischen diesen Matches auch mal sowas zu sehen. Aber ich war nie der größte Fan des Heartbreak Hotels, nein.
Ja, vor allem passt es halt nicht zu ihm. Er konnte zwar gute Promos halten, aber war zu dem Zeitpunkt noch nicht so, dass er das eigentlich hätte tragen können.
Ja, das ist irgendwie so. Es geht. Also ich finde, das sehe ich tatsächlich nicht ganz so das Problem. Aber er war auf jeden Fall damals ein eindeutig interessanterer In-Ring-Performer, als er so ein Interview-Host gewesen wäre. Da hat ein bisschen was gefehlt. Und man hat auch gemerkt, dass er dann lieber wieder in den Ring zurück wollte. Er ist ja dann noch Tag-Team-Champion mit Big Daddy Cool Diesel hier an der Seite geworden. Die haben damals den Champion-Titel gegen die Headshrinkers gewonnen. Ich habe fast Headbangers gesagt. Die Headshrinkers waren es damals. ja, waren da kurzzeitig Doppel-Champions. Wir sind jetzt beim SummerSlam 94 inzwischen angelangt. Da hat Diesel ja seinen Intercontinental-Title gegen Razor Ramon verloren, weil Shawn Michaels ihn versehentlich einen Superkick verpasst hat. Na. Und das war natürlich dann auch so der Start der Storyline und der Split zwischen den beiden. Und der ist dann ja auch in Richtung Survivor Series ist ja auch immer dann eingetreten. Da hat ja erst Diesel super dominant gekämpft und dann hat er dann Shawn Michaels ihn wieder getroffen und dann gab es ja den Streit. Ja, und dann eine Nacht später ist ja dann ein Kevin Nash ja dann auch Champion geworden und Shawn Michaels, wie gesagt, der Split war da, hat dann beim SummerSlam 95 dann auch, Quatsch, beim SummerSlam, beim Royal Rumble 95 natürlich das Ding hier gewonnen und David, da hat er sich dann auch gezeigt, er war kurzzeitig weg und war dann danach auf einmal ein ganz anderer, also körperlich und auch von den Aktionen her, das war eine Metamorphose, die er durchgemacht hat, oder?
Ja, du hattest es vorher angemerkt und jetzt war es halt wirklich so, ich beschreibe es halt immer so, bei den 80er oder 90er Western, wo ich denke persönlich, ja, die haben irgendwas genommen, die wirkten halt immer ein bisschen aufgebläht und auf einmal kam er immer noch definiert, eigentlich noch definierter, aber deutlich schmaler und athletischer einfach heraus. Und diese Athletik hat er ja auch im Rumble-Match gezeigt, mit dem Finish, was auch legendär ist. Im Übrigen, wo wir jetzt schon sind, wir haben jetzt erstmal, wir sind ja noch am Anfang der Karriere, wir haben WrestleMania 10, das Leitermatch, was legendär ist. Dann haben wir das Royal Rumble-Finish hier, wo er sich an den Seilen hält und mit einem Fuß und das halt natürlich noch dramaturgisch noch auf die Spitze treibt mit, oh, fast berührt der zweite Fuß doch den Boden. Und das ist wieder ein legendärer Moment. Und er war halt ein deutlich schlankerer und ich finde auch, das ist, in dem Moment wurde er für mich auch, wie du halt sagst, ist wie eine Metamorphose zum Star. Das war der Shawn Michaels, irgendwie hat er sich da gefunden, das war der Shawn Michaels, den ich halt sehen wollte. Irgendwie, er sah halt auch anders aus als die anderen und genau das unterstrich halt auch seine Art von Wrestling und er wurde dadurch auch ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen schneller.
Ein bisschen schneller und hier auch natürlich so diese Bedeutung, die hat man damit auch nochmal unterstrichen, dass er die Nummer 1 gewesen ist, die hier in den Ring gekommen ist. Also nicht nur das Finish, sondern eben auch, Er war Nummer 1 und hat den gesamten Rumble überstanden gegen so talentierte Leute wie Quang, Timothy Well, wenn man sich den Namen anguckt. Es war nicht der beste Royal Rumble, aber
Man muss aber sagen, es war ja 1 und 2. Es war ja noch Nummer 2, war noch British Bulldog.
Genau das, ja.
Die beiden haben das komplett bis zum Finish durchgezogen, etwas, was du so nicht kanntest. Und das war auch dort, wo die Regel ja rauskam, wegen beide Füßen müssen den Boden berühren.
Genau.
Ja, und das war stimmt. Halt einfach Drama pur. Es war halt nicht spektakulär, aber die Endphase damals, ja, ich will es mal wieder, Jugendzentrum, huiuiui, da standen wir aber alle.
Ihr habt das absolut Wichtigste überhaupt vergessen. Ich bin ganz irritiert, dass ihr das gar nicht angesprochen habt, weil bei diesem Rumble ging es ja nicht um irgendwas. Es ging um die Dienste von Pamela Anderson. Das habt ihr total
vergessen. Das war damals wirklich eine große Nummer. Ich rede jetzt nicht von der Oberweite, sondern halt einfach, die war halt wirklich ein Star.
Sowohl als auch.
Und es passt halt auch da wiederum zum Heartbreak-Kid. Wobei sie natürlich ein bisschen verloren wirkt, aber halt die Endpose, sie hinter ihm, uiuiui, das war schon eine Hausnummer.
Ja, und dann haben wir eben einen Kevin Nash Diesel gehabt, der als Champion Richtung WrestleMania 9 ging und ja dann auch hier die Pamela Anderson, den guten Shawn Michaels, erstmal ausspannt. Das muss man ja auch sagen, weil Shawn Michaels ist ja nicht mit ihr zum Ring gekommen, sondern es war ja, glaube ich, Jenny McCarthy, wenn ich mich nicht komplett irre. Die
zu der Zeit auch im Playboy war im Übrigen quasi, es hieß, sie würde die zweite Pamela Anderson werden. Also in Amerika war das wirklich medial was ganz Großes.
Die war von Beverly Hills 90210, ne?
Jenny McCarthy war von MTV, Moderatorin.
Ah, okay. War die nicht auch bei Beverly Hills? Egal.
Es kann sein, dass sie da mal eine Rolle gespielt hat. Aber tatsächlich war die auch ziemlich bekannt und das ist auch ein großer Coup gewesen. Die war ja auch lange jetzt mit Jim Carrey verheiratet. Also ich fand, auch das war eine Bereicherung, fand ich total witzig. Warum lacht sie denn schon wieder, wenn ich über Frauen rede?
Weil es ist auch eine große Coup gewesen. Es ist ein großer Coup gewesen.
Hab ich doch gesagt.
Ich will nicht, dass das hier irgendwie falsch verstanden wird. Nicht, dass Jenny McCarthy eine große Coup gewesen ist, sondern diese ganze Geschichte der Verpflichtung war ein großer Coup.
Dann sage ich nichts mehr dazu.
Shawn Michaels hat sich ja zwischenzeitlich noch einen neuen Bodyguard an die Seite geholt. Das ist auch vielleicht ganz wichtig, hier noch zu erwähnen. Es war natürlich Sid, der dann zurückgekommen ist. Shaggy und ich, wir haben letztens noch in Helden aus der zweiten Reihe über die Karriere von Sid gesprochen. Und der ist hier eben zurückgekommen. Und ja, Shaggy, dann hat er Shawn Michaels ja dann nach der Niederlage, die er bei WrestleMania ja kassiert hat, auch relativ klar, muss man sagen, im besten Match des Abends, was auch bei WrestleMania 11 nicht so schlecht ist, nicht so schwer ist, muss man dazu sagen. Er wollte Sid eine Nacht freigeben, aber das hat dann nicht so funktioniert.
Nee, das hat nicht funktioniert. Sid wollte die Nacht nicht frei haben und es gab die Powerbomb, ja, und auch erstmal wieder eine kurze Auszeit.
Wir haben noch was Wichtiges vergessen, eigentlich zu sagen.
Was denn?
Wir haben halt jetzt vorhin WrestleMania 10 gehabt, dann Diesel Champion-Titel. Das war halt die Zeit, wo es anfing, dass halt die Klick untereinander die großen Titel ausgemacht hatte und Shawn Michaels eigentlich auch primär mit diesen immer die großen Matches hatte.
Das stimmt.
Das ist halt nicht unwichtig, weil das ist halt so der Startpunkt gewesen, wo auch zum Beispiel ein Bret Hart ja dann und auch andere Wrestler einen gewissen Neid ja auch verspürten.
Ja, was heißt Neid?
Ja, oder halt so Antipathie, weil es irgendwie ideal war. Man hat halt, genau wie bei WrestleMania 10, man weiß genau, ein anderer Wrestler kommt nach dir, man überzieht einfach. Das ist einfach so Kleinigkeiten, wo man halt merkt, okay, da formiert sich gerade ein kleiner Kreis und der versucht auch unter sich zu bleiben.
Ja, das auf jeden Fall, weil wenn man so ein bisschen zurückgeht, gerade so 92, da waren Bret Hart und Shawn Michaels, waren da noch gute Kumpels, um es mal so zu sagen. Aber ein Shawn Michaels war eben zur damaligen Zeit auch schon recht anstrengend. Das sagt er ja selbst, dass er da nicht gerade der einfachste Mensch gewesen ist. Oft ausgegangen, viel Ego, viel Party, all das, was dazugehört. Auch wir haben gerade diese Metamorphose durchgesprochen. Das hing auch damit zusammen. Also auch deswegen auch dieser Steroid-Skandal, in Anführungsstrichen, dieser durchgefallene Steroid-Test. Da hat er damals wohl auch so ein bisschen Man gesagt, hör mal, schau mich mal an. Ich trinke jeden Abend trinke ich einen Sixpack Bier und deswegen sehe ich so aus. Und Scott Hall muss wohl damals in dieser, ich sag's mal, dickeren Phase, da gehört ja auch dieses Match gegen Mr. Perfect beim SummerSlam 93, was auch nicht so besonders gut gewesen ist, mit rein. Da muss wohl ein Scott Hall Shawn Michaels Tiny Elvis genannt haben. Weil ein Elvis ja auch dann im späteren Verlauf etwas dicker geworden ist. Und das hat sich dann Shawn Michaels auch zu Herzen genommen, hat dann eben daran gearbeitet, aber war eben damals auch schon sehr von sich überzeugt. Und was David gerade gesagt hat, ist absolut richtig. Und Shaggy, wir haben zuletzt über Freundschaften gesprochen und das ist, glaube ich, auch was jetzt hier, was durchaus hier zum Tragen kommt, weil wir haben dann im Oktober 95, da gibt's diese berüchtigte Schlägerei außerhalb einer Bar in Syracuse, New York, wo er angeblich ja von mehreren Marines zusammengeschlagen worden ist und wo er auch wirklich Verletzungen davon getragen hat. Die Beweggründe, wie viele Marines das gewesen sind, das schwankt so, je nachdem, wen man da zu der Zeit befragt hat. Schwankt wohl zwischen 1 und 7. Und sorgt aber auf jeden Fall dafür, dass ein Shawn Michaels seinen Intercontinental-Title nicht gegen Dean Douglas verteidigen konnte und den wieder abgeben musste, weil dazwischen gab es ja auch nochmal das Leiter-Match gegen Razor Ramon und so weiter und so fort. Gegen Jeff Jarrett hat sich den Titel wieder geholt. Ich wollte jetzt hier nochmal auf Shane Douglas zu sprechen kommen, Shaggy, weil der hat ja dann hier wirklich auch die A-Punkt-Punkt-Karte gezogen.
Ja, ist ja quasi wir haben es, glaube ich, da auch schon gesagt, der größte Erzfeind oder einer der großen Feinde der Klick und der ja auch die Shawn Michaels und die Klick Schuld einer größeren Karriere von ihm sieht irgendwie. Also, dass er es nicht geschafft hat, eine große Karriere dann danach noch zu starten. Shane Douglas ist ein bekannter Name bei ECW, aber bei der WCW oder auch bei der WWE vor allem hat er es da nie wirklich ganz nach oben geschafft letzten Endes. Hier sollte er eigentlich bei New House den Titel gewinnen gegen Shawn Michaels und er sagt ja selber, Shawn Michaels, ja, der hatte nichts, der wollte einfach nur nicht den Gürtel gegen mich verlieren und deswegen ist er nicht gekommen, ist nicht angetreten und er sollte ja eigentlich den Titel, wie gesagt, gewinnen. Jetzt war es aber so, okay, mein Shawn Michaels kann nicht antreten. Es soll trotzdem ein Match stattfinden. Und Shawn Michaels schlägt dann natürlich seinen guten Buddy Razor Ramon vor. Und wie sollte es anders sein? Man überreicht Dean Douglas den Titel. Er muss ihn gleich verteidigen und verliert ihn quasi direkt dann an einen Razor Ramon. Ein weiteres Mitglied der Click.
Genau. So ist es dann. Und es geht eben dann immer so ein bisschen weiter hin und her. Und Shawn Michaels tritt dann wieder an, kurze Zeit später, dann im November. Es gibt dann diese berüchtigte Fehde mit Owen Hart, wo es den Enzo Igiri an den Hinterkopf von Shawn Michaels gibt und Shawn Michaels dann im Match dann ja kollabiert, dass er eine schwere Gehirnerschütterung hier davon getragen hat.
Was gut gemacht
war. Das war gut gemacht und das hat man auch damals gekauft, muss man sagen. Und man hat dann auch gedacht, dass hier eine Shawn Michaels seine Karriere beenden müsste. Das hat man ja wirklich angeteased hier und hat das aber einfach so gemacht, dass damit die Zuschauer noch stärker hinter einem Shawn Michaels stehen. Und damit hat das funktioniert, weil wir sind ja dann auf dem Weg Richtung Royal Rumble und man hat ja gesagt, ja, Shawn Michaels, die Karriere ist vorbei. Hast du es gefressen?
Ja. Total, also es hat bei mir super funktioniert und dann kam halt der Rumble, den er gleich nochmal gewonnen hat, also zweimal in Folge. Das ist halt schon eine Hausnummer und ich springe jetzt mal einfach weiter. Dann wurde es für mich extrem, extrem schwer und ich kann es halt nur beschreiben, wie es halt damals im Jugendzentrum war. José Rosario kam halt zurück, wurde halt der On-Screen-Manager von Shawn Michaels. Und da kam halt genau. Die Geschichte auf, wegen, ja, sein großer Traum, Heavyweight-Champion zu werden. Und da hattest du halt einfach Fan-Favorite Nummer 1, Bret Hart. Und die haben es geschafft, dass Shawn Michaels durch die ganzen Aufbau vorher, ja, Karriere vielleicht vorbei, er ist kollabiert, dann hast du den Rumble, er hat ihn gewonnen, es geschafft hattest, dass du ihn auf demselben Level hattest und du hattest halt die Situation, die wir von WrestleMania 6 kennen, die halt so selten ist, Top-Babyface gegen Top-Babyface und du musst dich als Fan entscheiden. Ja. Und das war extrem schwer. Ich weiß noch, ich war super Bret Hart-Fan, aber allein schon diese Promo von wegen, ja, er hofft so sehr. Und dann wurde die Rivalität der beiden herausgestellt. Es gab ja auch ein Video, das hat fast schon Rocky-Niveau gehabt. Ja. Und du hast da wirklich mitgefiebert. Und dann hattest du auch noch eine Konstellation, wo du als Fan nicht nur emotional hinter warst, sondern es waren in deinen Augen auch, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil da fing es für mich halt an, die besten Wrestler im Roster, die aufeinander trafen. Weil Shawn Michaels war, zu dem Zeitpunkt fing es halt an, wo ich einfach sagte, nee, er ist halt neben Bret Hart ist er der Beste, aber er war halt da immer noch neben Bret Hart. Und dann kam halt das Ironman-Match.
Genau, und das war ja dann dieses berüchtigte Ironman-Match. Es ging über 60 Minuten, es gab keinen Pinfall, keine Submission und kein gar nichts. Es musste in Overtime gehen und dann am Ende, ja, gewinnt dann eben Shawn Michaels den Titel. Und er hat, da gibt es ja diesen berüchtigten Ausspruch von Vince McMahon, the childhood dream has come true. Das ist ja so berüchtigt. Ne? Auch der Entrance von Shawn Michaels damals an dieser Zipline, wie er dann in die Halle gekommen ist bei WrestleMania.
Wart ihr damals auch irgendwie ein bisschen verblüfft, als es beim Entrance-Musik erstmal José rauskam? Ja. Und er ging ganz allein zum Ring, dachte so, was ist jetzt los? Dann geht der Turnbuckle, zeigt nur nach oben, dann boom. Und ich hätte mich da nicht runtergetraut im Übrigen.
Nee, ich mich auch nicht. Ich fand ohnehin die ganze Sache mit dem José Lothario, der hat überhaupt nicht für mich gepasst. Also, der hat doch einem Shawn Michaels in Sachen Charakterprofil überhaupt nichts gebracht zur damaligen Zeit, oder?
Im Gegenteil, der hat ihm noch was genommen. Also ich würde fast sagen, das war die langweiligste Shawn Michaels Zeit überhaupt mit ihm als Manager. Und der hat ja auch keinen Charakter oder kein Charisma gehabt. Also ich meine, mag sein, dass es ein guter Trainer war, hat zumindest Shawn Michaels trainiert, aber.
Ja, aber es ging nur um Sympathie.
Und das ja, hat aber hat das Sympathie gebracht?
Dass ja, da so ein ohne alter Ende. Mann,
der, also bei mir hat es nicht funktioniert, bei Olaf auch nicht.
Nein, das sind halt diese Rocky-Anleihen. Man hat im Grunde genommen angelehnt an Rocky, ist genauso aufgebaut. Underdog, der eigentlich immer davon geträumt hat, wird es nicht schaffen, nimmt seinen Trainer, der natürlich auch älter ist, der auch keine Gefahr darstellt, also nicht eingreifen wird eigentlich. Und ja, für ihn, und kommt zusammen, wir schaffen es noch einmal. Und er redet ihnen gut zu. Das ist halt 0815, aber es funktioniert halt, was Sympathie angeht, bei sehr vielen.
Können wir froh sein, dass José Lothario nicht noch in einem Herzinfarkt-Engel hinterher gestorben ist, wie Mickey damals bei Rocky.
Oder einen also, gescheut hat, die hast du nicht kommen sehen.
Genau. Für mich hat es überhaupt nicht funktioniert. Sage ich auch so ganz knallhart. Auch dieser Babyface-Run von Shawn Michaels dann als Champion, eher schwierig. Da gab es ja dann die Matches gegen einen Mankind zum Beispiel damals, was ein hervorragendes Match gewesen ist. Dann beim SummerSlam hatten wir das Match gegen einen Vader beispielsweise. Trotzdem war das irgendwie alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Es war natürlich jetzt auch echt eine schwierige Phase bei der WWF, das muss man auch irgendwo sagen. Auch hier, wir hatten um den Rückbezug auf die Klicks zu führen. Zu der Zeit, im Mai, gab es auch den berüchtigten Curtain Call. Da haben wir auch schon diverse Male drüber gesprochen. Also, wo Kevin Nash und Scott Hall ihren Abschied gefeiert haben und dann eben Triple H und Shawn Michaels dann eben, es gab ein Tag Team Match im Madison Square Garden und dann haben sich die vier hinterher umarmt als Abschied. Und das kam dann eben auch nicht gut an und war eben ein sehr großer Bruch des Kayfabe, was damals ja noch sehr aufrechterhalten worden ist.
Weißt du, was ich da immer frage?
Ja.
Ich muss ihn mal kurz einwerfen, weil das frage mich jedes Mal. Es gibt nur ein einziges Video. Es gibt keinen anderen Winkel, es gibt nur ein einziges Video. Und ich frage mich, ob derjenige, der das damals aufgenommen hat, einfach mal irgendwann realisiert hat, von so, wow, ich habe hier gerade Geschichte aufgenommen und zwar als einziger Mensch auf der ganzen Welt. Weil das ist halt legendär. Es gibt nur dieses eine wackelige Video.
Ja, ja. Ich glaube, dass dieser Typ tatsächlich auch in Kontakt mit der WWF gewesen ist, dass die ihm quasi auch das Material abgekauft hat. Da bin ich mir relativ sicher, weil ja WWF inzwischen ja auch, wenn du Shawn Michaels suchst irgendwie dabei auf WWE.com, da findest du das unter anderem auch. Oder The Click. Da findest du diese wackeligen Bilder, die da jemand mit einer, ich weiß nicht, was von der Kamera aufgenommen hat. Die gibt's da eben auch, ja.
Auf jeden Fall können wir sehr glücklich sein, dass wir das sehen konnten.
Genau, genau das. Ich habe gerade Nash und Hall angesprochen, die sind darüber zur WCW gegangen. Die WCW wurde damals immer stärker. Und man hat eben da versucht, ja, irgendwie was anderes reinzubringen. Und ein Shawn Michaels hat jetzt nicht so unbedingt die großen Reaktionen gezogen mehr. Also er war als Babyface-Champion ist er relativ langweilig geworden. Und dann war es eben an der Survivor Series damals, dass er auf Sid traf und damals natürlich der ehemalige Bodyguard, aber hier dann eben schon wieder als, ja, durchaus Babyface zurückgekommen. Und Shaggy, da haben wir jetzt auch noch drüber gesprochen. Das war dann hier in New York. Und da hatten wir eine ganz andere Crowd plötzlich, ne? Und wir sind hier im Wandel. Also dieses glatte Babyface, was wir damals von Shawn Michaels gesehen haben, das hat nicht mehr funktioniert. Und die New Yorker, die wollten eindeutig Psycho Sid hier an der Front sehen.
Ja, die New Yorker sind ja auch dafür bekannt, dass sie auch manchmal so ein bisschen, ja, kritisch sind, wenn sie so allglatte Faces sind. Und das war ja an Shawn Michaels. Und der kam immer weniger an und hier gab es Buhrufe für ihn. Und das Publikum war klar auf der Seite des Heels. Und das ist tatsächlich in der Zeit auch noch nicht so häufig gewesen. Und das war schon eine Überraschung.
Ja. Ne, das ist es auf jeden Fall. Also ich fand es auch merkwürdig. Es hat sich ganz merkwürdig angefühlt. Daraus hat man dann gleich die nächste Geschichte gemacht. Dann eben der Royal Rumble 97, der dann in San Antonio, Texas stattgefunden hat. Und da war es dann natürlich so, Shawn Michaels als Hometown Hero ja, revanchiert sich hier. Da gab es bei der Survivor Series gab es schon die Attacke gegen José Lothario mit der Kamera. Hier gab es dann eben die Attacke mit der Kamera gegen einen Sid. Und Shawn Michaels konnte sich dann ja wirklich vor heimischer Kulisse hier den Titel wieder zurückholen. Und das war wahrscheinlich auch damals so der einzige Ort, wo er wirklich bejubelt worden ist. Aber er sollte nicht allzu lange seinen Titel halten, weil er danach die nächste, ja, karrierebedrohende Verletzung davongetragen hat, wo er dann nämlich gesagt hat, ja, hier, ich habe eine Knieverletzung davongetragen und ich werde nicht mehr antreten können. Und es gibt Gerüchte, dass das gar nicht das verlorene Lächeln ist, was ihn hier am Antreten gehindert hat, sondern dass es liegt einfach daran, dass er nicht bei WrestleMania 14, nein, bei WrestleMania 13 gegen einen Bret Hart antreten wollte, um da den Titel zu verlieren. Also so weit sind die Animositäten dann da schon gegangen. Shaggy, hast du damals diese Sache mit dem verlorenen Lächeln, ne, dass Shawn Michaels, he lost his smile und so, und hast du es damals gekauft, erneut? Weil das ist ja schon eine kritische Phase hier von Shawn Michaels Karriere.
Das war ja schon die Zeit des Wrestling-Telegramms. Also da hat man schon einiges gelesen gehabt, dass das wohl so nicht war, dass er wohl nicht wirklich verletzt war, sondern einfach nicht eintreten wollte, nicht wieder verlieren wollte gegen Bret Hart, der sich ein Jahr zuvor noch für ihn hingelegt hatte. Also das habe ich schon damals gewusst und damals wurde mir ein Shawn Michaels schon sehr, sehr unsympathisch.
Also hier zumal wurde Bret Hart, dann
ja. Entschuldigung, zumal Bret Hart ja genau diesen Punkt in Interviews anschließend immer wieder rausgehauen hatte. Und dadurch hat man ja eigentlich, so ist das so die Vorlage für den Montreal Screwjob, wurden ja die Animositäten Backstage zwischen den beiden ja immer stärker.
Ja, es gab ja, glaube ich, auch sogar eine Backstage-Klopperei mal zwischen den beiden. Und wir sind jetzt im Jahr 97, was ja eh ein schwieriges Jahr ist. Wir bewegen uns auf den Montreal Screwjob zu. Shawn Michaels, der dann auch in Interviews, wir haben ja diverse Male auch schon Podcasts drüber gemacht, verlinke ich dann irgendwie in den Shownotes oder so. Shawn Michaels, der auch immer wieder in On-Air-Interviews ja auch immer wieder Anspielungen gemacht hat, diese Sunny Days-Geschichte, wo er ja quasi On-Air eine Beziehung zwischen Sunny, Tammy Sitch und Bret Hart irgendwie hier mit reingeworfen hat. Ohnehin damals. Shawn Michaels ist eine schwierige Persönlichkeit, sagen wir es mal so. Er ist noch zwischenzeitlich Tag Team Champion mit Steve Austin geworden. Und dann geht's ja auch Richtung, ja, wie gesagt, Richtung SummerSlam. Da war er dann Special Referee im Match zwischen Bret Hart und dem Undertaker. Da geht's um die Heavyweight Championship. Endet natürlich, wie so ein Special Referee Match immer endet. Die Animositäten, die zwischen Bret Hart und Shawn Michaels schon vorher on air zu sehen gewesen sind, die kochen hier über. Bret Hart spuckt Shawn Michaels an. Shawn Michaels, der da einen Stuhl in der Hand hält, holt aus, trifft den Undertaker und Bret Hart kann hier den Sieg davontragen. Daraus entspinnt sich dann die nächste Fehde. Zum einen natürlich noch stärker mit Bret Hart und dann eben mit Shawn Michaels, der jetzt eindeutig Richtung Heel tendiert. Ja, und dann auch natürlich hier in die Fehde zum einen mit dem Undertaker startet, aber auch parallel immer wieder mit Bret Hart und dann auch mit der Hart Foundation, die sich da ja langsam formiert, da gerät. Shaggy, wie hast du diese Zeit damals wahrgenommen? Wie war dann Shawn Michaels damals für dich?
Das war so ein schleichender Heel-Turn, so ein bisschen. Also der wurde immer arroganter, immer wieder sehr von sich überzeugter und nutzte auch immer mehr unfaire Reaktionen. Und ich mochte diesen Shawn Michaels da sehr. Und ich habe mich damals auch, es gab ja diese Szenen aus England, das kommt ja jetzt auch gleich, wie er da so gnadenlos ausgebuht wurde und auch mit Müll beworfen wurde. Hat man so auch nicht oft gesehen.
Ja, also Shawn Michaels war damals natürlich auch dann durch diese Verbindung mit Hunter Hearst Helmsley, die es ja damals dann schon gegeben hat. Das war schon echt interessant, muss man sagen. Also ich habe das am Anfang überhaupt nicht so gefressen und ich fand Shawn Michaels zwischendurch echt so ein bisschen merkwürdig. Aber man hat dann gemerkt, dass da eine Entwicklung drin gewesen ist und das war dann schon recht spannend. Können wir dann einen weiteren Sprung machen? In Your House, auch da wieder, also In Your House, Bad Blood natürlich, Shawn Michaels gegen Undertaker, das erste Hell in a Cell Match. Shawn Michaels immer jemand, der gerade in diesen ersten Matches wirklich geglänzt hat. Und das hat sich hier eben auch wieder rausgestellt, haben wir auch schon diverse Male drüber gesprochen. Ja, und dann kommen wir zur Zeit mit DX. Und da frage ich David mal. David, DX, Formierung mit China und Hunter Hearst Helmsley und dann eben auch Rick Root. Wie hat dir das damals gefallen? Und gerade dieser Konflikt, Shawn Michaels und die DX gegen Bret Hart und die Hart Foundation.
Ich wollte sie hassen, weil ich Bret Hart geliebt habe und die Hart Foundation war halt super, aber sie waren halt auch sehr cool. Also es hat anfangs bei mir ein bisschen gedauert, bis halt die DX wirklich gezündet hat. Also du hast halt schon ein bisschen gemerkt, gerade wenn du ein Teenager warst, das war so ein bisschen Teenager-Humor oder von den Sprüchen her. Es war ein Stable, was sehr strange war, weil es waren halt komplett unterschiedliche Charaktere. Ich meine, Rick Root passte da eigentlich gar nicht so rein. China war halt ganz anders als die Frauen, die du sonst bei WWF gesehen hattest. Und Triple H ging da noch ein bisschen unter, aber der war halt so der Buddy von Shawn Michaels. Und Shawn Michaels war halt quasi der vorlaute Typ, der sich alles herausnimmt. Und das war halt natürlich dieses Rebellische, hat irgendwie auch funktioniert. Also es hat halt dich als Teenager mega gut angesprochen. Wobei ich halt sagen muss, eine Sache werde ich nie vergessen, wo er halt diese kanadische Fahne sich in die Nase gestopft hatte, außerhalb des Rings, ja, bei einem Match, und dann da rumgezappelt war. Und das ist so eine Kleinigkeit, wo ich einfach dachte, okay, du bist da gerade voll über eine Grenze drüber. Das ist so scheiße. Aber irgendwie, ja, man will halt als Teenager, gerade in der Zeit, in der Generation, wolltest du halt rebellieren. Und da war halt etwas, was ganz anders war. Aber wie gesagt, die Ex hat bei mir echt mit Verzug erst gezündet. Aber die Fehde war fantastisch. Ich fand die wirklich super. Es war halt auch die Konstellation, wo Bret Hart und Hart Foundation eigentlich überall Heel waren, außer in Europa, da waren sie halt Face.
Und in Kanada.
Und in Kanada natürlich. Und da schlugen halt in deiner Brust so zwei Fanherzen. Einmal halt wirklich dieses Bret Hart-Fanherz, aber dann halt auch so dieses rebellische Teenager-Herz, von, ey, da sind gerade welche, die werden irgendwie immer cooler.
Das ist richtig. Also ich habe es auch damals geliebt, weil du hast ganz oft so Raw und also Raw von einer Woche auf die andere, wo es dann erst in USA, dann in Kanada, USA, Kanada, du hast immer diese wechselnden Publikumsreaktionen. Und das fand ich wirklich faszinierend. Und das führte dann ja hin Richtung Survivor Series 1997. Da haben wir nochmal das Aufeinandertreffen. Wie schon vor 5 Jahren bei der Survivor Series 92 geht es Bret Hart gegen Shawn Michaels. Und ja, Shaggy, der Montreal Screwjob. Was ist da passiert? Ganz kurz und knapp, wir haben schon 1000 Mal drüber geredet.
Kann mich nicht mehr erinnern, sorry. Also der Montreal Screwjob, ganz klar. Schon. Ich von gehört. Ja, Bret Hart wird betrogen und verliert seinen Gürtel.
Genau, ganz, ganz kurz und knapp. Auch Shawn Michaels da natürlich zwischen den Fronten irgendwo und hat ja lange Zeit auch verneint, dass er da wüsste, was da passiert ist und so. Aber das
er schwört jetzt sogar zum Gott.
Ja. Naja. An seinen Tag Team Partner.
Später, ja.
Später.
Der hat ihm geholfen. Aber genau. Das war auf jeden Fall heftig und es ging, das war ja auch etwas, was halt wirklich durch diese Hotlines, was halt Shaggy schon ansprach, das hat die ja richtig befeuert. Weil du hast gemerkt, als Fan, irgendwas stimmt da nicht und das ging dann richtig ab und da muss man wiederum sagen, Shawn Michaels hatte zumindest die Eier, genau das für sich dann später auszunutzen. Er hat es ja direkt in der War-Sendung danach wieder aufgegriffen und dann einfach, okay, ich hau das jetzt immer weiter raus.
Ja, also Vince McMahon ja genauso quasi, ne? Und dann Shawn Michaels hat da auch noch sehr viele Interviews natürlich jetzt auch im Nachgang drüber gegeben. Spannend vielleicht so ein paar Aussagen aus dem ESPN-Interview von 2019, wo er die ganze Geschichte nicht nur als surrealen Moment, also surrealen Moment beschreibt, sondern eben auch, ja, so ein bisschen darüber nachdenkt und sinniert, was das eigentlich alles zu bedeuten gehabt hat. Er sagt so Dinge wie, es ist eine Sache, so eine Entscheidung zu treffen, aber eine ganz andere, das dann auch wirklich durchzuziehen und dann eben zu machen. Und er beschreibt das eben auch für sich selbst als wirklich jetzt nicht gerade einen ertragreichen Tag in seiner Karriere. Also er ist da im Nachgang natürlich nicht stolz drauf. Und er sagte auch, man wusste auch zu der Zeit nicht genau, was, ja, wie endet die ganze Geschichte eigentlich, ne? Und offensichtlich war es auch für ihn nicht leicht, aber trotzdem ist er eben auch jemand gewesen, der dann zumindest kurzfristig durchaus davon profitiert hat und wo man das ja dann auch genutzt hat, um seine Storyline weiter fortzusetzen. Auch da, wir sind im Monday Night War, da hat man sowas ja dann gern gemacht. Aber so allzu lange sollte er dann eben auch von diesem, ja, Erfolg, den der Montreal Screwjob durchaus ja mit sich gebracht hat, sollte er da eben auch nicht so lange von was haben. Weil die Karriere beim Undertaker ist ja fortgesetzt worden, endete dann beim Royal Rumble 1998, da gab es dieses Casket-Match und es gab diesen berüchtigten, ja, Backdrop über den, ja, über die Seile, über den Käfig hinweg, und wo sich Shawn Michaels ja den Rücken an dem Sarg angestoßen hat und sich da zwei Rückenwirbel schwer gerissen hat, glaube ich, verletzt hat und auch einen komplett zerstört hat. David, wie hast du damals diese Verletzung wahrgenommen? Hast du sofort gesehen, dass da was passiert ist?
Nein, gar nicht. Auch wenn du jetzt immer wieder diese Sequenz siehst, es ist ja noch nicht mehr spektakulär. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass er jetzt krachend wo durchknallt. Er touchiert ja eigentlich den Tisch halt nur mit dem Rücken. Aber er landet halt so blöde, dass es halt eigentlich dazu führte, dass auch später in den Matches Shawn Michaels ja immer diese bestimmte Rückenhaltung hatte. Ich meine, erstmal muss man halt sagen, er hatte ja dann später durchgezogen noch, bis WrestleMania, ja, 14. Hut ab, aber wo er halt sich auch immer wieder den Rücken gehalten hatte, aber das ist halt auch ein Grund dafür, weshalb er auch die Art vom Wrestling ein bisschen später geändert hat und halt vor allen Dingen auch die Körperhaltung. Weil ich finde, bei keinem Wrestler siehst du das so krass wie bei Shawn Michaels, dass er danach immer den Rücken ganz anders gehalten hat.
Das stimmt. Also das könnte man auf jeden Fall sehen in seiner Körperhaltung, auch in der Art und Weise, wie er sich bewegt hat. Und er hat ja später auch erzählt, dass er auch sein Training umstellen musste, dass er nicht mehr so schwer heben konnte, bestimmte Aktionen ja auch anders durchführen musste. Du hast gerade hier WrestleMania 14 angesprochen. Wir haben natürlich da jetzt hier einen Steve Austin, der ja wirklich gerade wirklich auf dem Weg nach ganz, ganz oben ist. Und wir haben den Shawn Michaels als Champion, der dummerweise schwer verletzt ist. Und das muss man dem Shawn Michaels jetzt auch zugute halten, dass er dann hier wirklich durchgezogen hat, wie du es so schön sagst. Und er hat ja nicht nur ein bisschen Schmerzen gehabt, sondern wenn du dir das Match anschaust, ich will gar nicht wissen, was der da für Schmerzen durchgehalten hat, um es mal so zu sagen. Ja, aber das war dann auch vorerst für lange Zeit das letzte Match von Shawn Michaels, die Niederlage gegen Stone Cold Steve Austin, natürlich auch mit Mike Tyson als Special Enforcer, und er hat ja da auch wirklich dann nochmal seinen Job hier erledigt. Und ja, Shaggy, wir haben jetzt hier in der letzten Ausgabe von Head to Head über die Nacht nach WrestleMania 14 passiert. Da war ja von Shawn Michaels nichts mehr zu sehen, sondern man ist ja wirklich dann in eine neue Ära gegangen. Und Shawn Michaels war hier und da nochmal zugegen, aber nicht mal als Wrestler.
Nee, also erstmal gab es die DX, ja, wir reden von der Formierung der neuen DX um Triple H und Shawn Waldman oder X-Pac und den New Age Outlaws, das passierte in der Nacht danach. Und Shawn Michaels war erstmal draußen, keine Wrestling-Rolle mehr. Nach einer Zeit kam er erstmal als Special-Kommentator zurück. Und irgendwann dann relativ zeitnah danach hat er tatsächlich noch größere Rolle bekommen. Und zwar ersetzt er den damaligen Commissioner Sergeant Slaughter in dessen Position. Und ab sofort hatten wir dann Commissioner Michaels.
Ja, vor allen Dingen, es war halt eine Riesengefahr für ihn. Man muss ja halt wirklich sagen, erstmal, er hat dann die Pause gehabt. Andere Stars wie Stone Cold, The Rock und Co. kamen nach oben. Die X war auch das, was er aufgebaut hatte, auf einmal nicht mehr sein Teil. Und es wurde halt ohne ihn immer weiter größer, immer populärer. Und dann kam er zurück und du weißt ja nicht, wie sind dann die Reactions. Funktioniert es noch genauso oder nicht? Und ich fand zum Beispiel die Commissioner-Phase, die hätte auch komplett schief gehen können. War aber verdammt gut, gerade weil er auch sich dann gegen Vince mal gern gestellt hat oder halt auf seiner Seite. Ich fand ihn als Commissioner richtig gut. Und so hat es halt geschafft. Ja, so hast du es halt geschafft, diese Zeit, diese wirklich mehrere Monate zu überbrücken, bis er halt wieder in den Ring steigen konnte als Wrestler.
Das hat ja sehr, sehr lange gedauert. Das war ja nicht nur ein paar Monate, das war ja ein paar Jahre, bis er dann wieder gewrestelt hat. Also da hat das ja schon noch ein bisschen gedauert. Wir sind bei WrestleMania 14 im Jahr 98. Das erste große Match bei der WWF hat er dann 2002 wieder bestritten. Also er hat verschiedene Rollen hier gehabt eben. Ihr habt die Rolle des Commissioners angesprochen. Das hat man auf der einen Seite gehabt, da war er ja sowohl Heel als auch Babyface. Er war hier und da nochmal ja auch an der Seite der DX zu sehen, auch da als Special Referee zum Beispiel, kennen wir ja von SmackDown zum Beispiel beim Match zwischen Triple H und The Rock, wo er dann eben auch eingegriffen hat. Er hat hier und da auch nochmal in anderen Wrestling-Promotions ja sich gezeigt, muss man so ausdrücken. Er war bei FMW zum Beispiel in Japan, hat da ja Special Referee-Job erledigt und hat aber vor allem, was hier vielleicht auch noch ganz interessant gewesen ist, er hat ja auch eine eigene Wrestling-Schule aufgemacht, ne? Shawn Michaels Wrestling Academy, später dann Texas Wrestling Academy. Und Shaggy, da sind ja auch ein paar interessante Leute draus hervorgegangen.
Da sind ein paar interessante Leute vorgegangen. Ganz kurz zur FMW, da hat er ja das Match, auf das ich mich damals, das ich damals total gefeiert habe, Hayabusa gegen den Fake Hayabusa. Das war ja, also ich fand ich damals großartig, ich hatte mich damals drauf gefreut und dass dann ein Shawn Michaels, das Special Referee war schon wirklich was Besonderes. Und ja, Shawn Michaels Wrestling Academy oder die Texas Wrestling Academy hat unter anderem niemand Geringeres als einen Daniel Bryan, den vielleicht besten Wrestler aller Zeiten rausgebracht.
Und einen Paul London zum Beispiel auch, einen Brian Kendrick, da gab es eine sehr gute Klasse, die da herangezüchtet worden ist. Und da hat Shawn Michaels auch noch mal hier und da auch noch mal Matches bestritten. Also zumindest ein Match gegen Venom, wie er damals hieß, Paul Diamond. Wer war Paul Diamond noch mal? Kato?
Kato war es, genau. Und er war, nicht das auch nicht zu vergessen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, der allererste Tag-Team-Partner von Shawn Michaels. Die beiden haben in der Anfangszeit mal kurz zusammen als Tag-Team gewrestelt, bevor er dann mit Marty Jannetty zusammengesteckt wurde.
Genau. So war das. Und ja, der Gideon hatte unter anderem einen Hardcore-Street-Fight bestritten, aber auch damals war er eben dann auch nicht in der Rolle glücklich. Wir sind jetzt so im Jahr 2000 ungefähr. Und da war er alles andere als zufrieden. Natürlich hat auch mit Schmerzmittel, Alkohol, Drogenproblemen zu kämpfen gehabt und war da wirklich auch in einem Loch, um es einfach mal so auszudrücken. Davor hat er eben auch schon so seine Probleme gehabt, da war er aber wenigstens noch gesund, in Anführungsstrichen. Jetzt war er wirklich dann quasi ja am Boden und ihm hat es dann ja wirklich geholfen, dass er zum einen jetzt so Religion gefunden hat und ihm hat auch die Geburt seines Sohnes geholfen, dass er wieder in die Spur gefunden hat und wirklich wieder einen neuen Sinn im Leben gefunden hat. Und das ist, finde ich, auch eine recht schöne Wendung. Und da er eben auch eine andere Persönlichkeit dann eben an den Tag gelegt hat. Weil selbst Shawn Michaels sagt ja aus heutiger Zeit so, ja, ich bin ehrlich, irgendwie in vielen Jahren meiner Karriere war ich auch ein ziemliches Arschloch. Und das ist dann eben was er hier in dieser Phase, wo er quasi aus dem Wrestling raus ist, lernt, dass ihn das eigentlich nicht weitergebracht hat, oder Shaggy? Wie siehst du diese Entwicklung, die Shawn Michaels ja ganz offensichtlich hier nicht nur körperlich und als Wrestler gemacht hat, sondern eben auch als Mensch?
Naja, das ist schon ein wichtiger Schritt gewesen. Also er hat lange Zeit quasi nur an sich gedacht und dann später noch an sich und seine Freunde. So, danach kam lange nichts und dann hat er irgendwie angefangen, wirklich auch bewusster zu leben, eine andere Einstellung zum Leben zu finden und auch anderen was zurückzugeben, das, was er eigentlich nie so gemacht hatte. Weil gerade im Wrestling ist es total wichtig, du bekommst ja auch viel, du musst auch viel weitergeben, du darfst nicht alles behalten. Und da sind schon einige Egos dran kaputt gegangen und Shawn Michaels hat sich zum Guten gewendet und hat ja dann auch mit vielen alten ja, Gegnern irgendwie nochmal Frieden schließen können in späteren Zeit.
Ich glaube, es ist vor allen Dingen mal wichtig, einfach mal ein bisschen Abstand zu nehmen und dann durch den Abstand zu merken, was du da eigentlich hattest, wie wichtig dir das war und was das für dich gibt. Und ich glaube, als er dann zurückkam, das war halt ein anderer Shawn Michaels. Da hast du, glaube ich, eine andere Wertschätzung über den ganzen Business, anstatt halt nur auf dich zu achten.
Ja, ich glaube, dass ihm das da tatsächlich sehr geholfen hat, dass er da, wie gesagt, Vater geworden ist, dass er da auch 99 hat er geheiratet. Das heißt, das ist auch da noch sehr in dieser Zeit drin. Und das glaube ich auch da die Religion, auch wenn ich bin kein religiöser Mensch, muss ich dazu sagen, aber ich glaube, das kann einem Menschen gerade in so einer Phase, wo er sich da eben befand, das kann ihm, glaube ich, da schon sehr, sehr helfen, dass man da wieder eine Linie in sein Leben bekommt und da eben wieder ja zu sich findet und vielleicht auch zu einem besseren Ich, als es vorher gewesen ist.
Da muss man auch wieder sagen, wir reden ja, hast ja gesagt, es ist halt nicht nur ein paar Monate, sondern mehrere Jahre. Und dann der Gedankengang, wenn er zurückkommt, wir kennen das doch so oft bei Western, dann kommen sie zurück, dann sind sie halt nicht mehr die Alten. und sind halt deutlich schlechter oder haben Ringrost und das funktioniert nicht mehr. Die Gefahr war gigantisch und ich nehme es mal kurz vorweg, was halt Shawn Michaels ausmacht, ist einfach, der kommt zurück und der war einfach eigentlich noch besser. Das genau. War unfassbar. Ich habe dieses Debüt, wie nennt man das einfach?
Redebüt. Comeback vielleicht?
Das, ja, Comeback. Dieses Comeback, das hatte mich einfach so weggeblasen, weil ich niemals gedacht habe, dass er so performen wird.
Ja. Und ich finde, man hat es dann eben auch sehr, sehr clever gemacht. Also man hat ja als Fan oder als Zuschauer ohnehin schon so eine emotionale Verbindung zu Shawn Michaels gehabt. Du hast dieses ganze Drumherum natürlich mit dem Montreal Screwjob und dem anderen Kram. Klar hast du das irgendwie mitbekommen und vielleicht hast du auch so ein bisschen negative Gefühle in Richtung Shawn Michaels entwickelt. Aber du hast ja immer gemerkt, dass der jemand ist, der dich unterhält und der dich der auch einfach alles für das gibt, was er eben macht. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Und ihn dann quasi später wieder im Ring zu sehen, ich war die ersten Male, ich war da so, bei den ersten Matches von ihm, ich war da so drin. Das habe ich echt sehr, sehr selten erlebt. Und das hat er eben immer wieder geschafft. Er hat es geschafft, sich da noch mal selber zu finden und sich auch noch mal selber neu zu erfinden. Aber bevor wir zu dem Match kommen, da müssen wir erst mal sagen, er war ja noch zwischenzeitlich.
Nein, das gab's nicht.
Das wollte ich sagen, weil ihr die ganze Zeit, ja, die Rückkehr. Ja, das war.
Nein, das ist nie passiert, was Olaf sagen würde.
Aber wie und als welches Mitglied, welche Gruppierung ist er denn zurückgekommen?
Nein, hört auf. Nein, das ist nie passiert. Das ist das, was Olaf jetzt gleich sagen wird. Das denkt er sich nur aus. Das ist wirklich nie passiert.
Ich habe eine Quizfrage an euch.
Er kam zurück und hat Triple H als Gegner gehabt.
Ich bin ja auch Kneipenquiz-Moderator. Ich habe eine Quizfrage an euch, wer zuerst beantworten kann. Wie heißt das einzige NWO-Mitglied, das niemals bei der WCW unter Vertrag stand?
Hornswoggle.
Richtig.
Shawn Michaels.
Ganz genau.
Ja. Nee, nicht Booker T.
Ja, sag es.
Der war ja später auch noch dabei. Ja, er war dann ja zwischenzeitlich, also er war dann, wie gesagt, hier und da war er noch mal zu sehen irgendwie als Special Referee. Er hatte auch teilweise nicht allzu gute Rollen abgeliefert. Wir haben es gerade besprochen, die Zeit. Aber er ist dann eben im Juni 2002 ist er dann wieder zurückgekehrt. Und zwar als neuestes Mitglied der neu formierten New World Order. So. Und das muss man sich aus der Zunge zergehen lassen. Da war die NWO natürlich eigentlich schon komplett kaputt, bedingt durch Verletzungen, durch es ist einfach viel zu spät für die NWO und noch ganz viele andere Dinge. Ja, aber Shaggy, so richtig cool war das nicht, oder?
Nee, aber es gab schlechtere Zeiten für die NWO als diese. Das muss man auch noch mal so dazu sagen. Ja, und zwar immer dann, wenn die Harris Boys involviert sind. Ja, also das war jetzt ja auch eine kurze Zeit, aber sein anderer alter Weggefährte, der war ja auch noch bei der WWE und das natürlich in einer größeren Rolle, als er ihn zurückgelassen hat. Der Anführer der neu formierten DX war ja dann plötzlich ein Triple H und die beiden, die engsten Freunde, sollten sie nicht lange bleiben, denn es gab den Turn.
Genau, ja. Triple H damals natürlich nicht mehr bei der DX, sondern The Game hier wirklich dann als, als der Cerebral Assassin oder wie man ihn auch immer nennen möchte, unterwegs. Aber was dann hier eben interessant ist, wir haben eine quasi Wiederformierung der DX gehabt. Die beiden haben sich wieder getroffen im Ring und haben wieder gefeiert und haben die DX-Musik und die Crotch-Chops und alles mögliche, Suck It und ich weiß nicht was. Und dann gab es ja den Pedigree von Triple H gegen Shawn Michaels und das startete dann quasi eine Geschichte, die dann zum SummerSlam 2002 führte, wo es ja dann zu dem Non-Sanctioned Match zwischen Triple H und Shawn Michaels kommen sollte. Und da ist ja Shawn Michaels im Vorfeld noch mit dem Hammer attackiert worden und blutig geschlagen worden und so weiter und so fort. David und ich haben gerade schon ein bisschen gesagt, wie wir dieses Comeback gesehen haben. Shaggy, wie war
Beste,
das denn
wo gibt. Bei dir? Beste, wo gibt.
Also, ich mochte das Comeback natürlich auch sehr, natürlich, weil das war. Ja, also das war ein rund erneuerter, irgendwie auch auf irgendeine Art und Weise auch verbesserter Shawn Michaels. Aber man muss sagen, er hatte weniger Haare, aber ansonsten hat er bei allem irgendwie so ein bisschen zugelegt. Und man hat ihm auch wirklich seine Schandtaten wirklich auch irgendwie verziehen, wie ich finde.
Der hat sich durch den Kampf, glaube ich, ja, ich finde schon. Ich finde, durch den Kampf, der war halt, wer es noch nicht gesehen hat, bitte angucken. Ich finde den Kampf fantastisch. Vor allen Dingen ist es halt wirklich ein Kampf. Das ist eine Schlacht. Und ich finde gerade dadurch, dass es halt kein normales Match war, sondern so eine epische Schlacht, war das halt eine gewisse Rehabilitation für Shawn Michaels, weil er sich halt da durchgekämpft hat. Es war halt nicht einfach so, ich nehme jetzt ein einfaches Match, sondern nee, ich kämpfe mich richtig durch und das war halt bei mir komplett, ich muss halt dazu sagen, das war halt Sympathiegewinn ohne Ende. Ich habe einfach nur gedacht, okay, komm, ist passiert, es ist Jahre her, du bist zurück und bist so verdammt gut und vor allen Dingen halt, wie soll man sagen, du hast halt oft bei Western, die zurückkommen, dass du halt merkst, ja, die sprudeln so ein bisschen ihr Standardprogramm runter. Und bei Shawn Michaels hatte ich das Gefühl, obwohl er da ja schon in einem gewissen Alter war, da war noch richtig Feuer drin, richtig Lust zu wresteln. Und damit hat er mich sofort bekommen.
Man muss auch dazu sagen, ne, also als er seine Karriere hier zwischenzeitlich beendet hat, 1998, da war er gerade mal Anfang, Mitte 30. Also da war er, ist 65 geboren, das heißt, der ist gerade mal 33 gewesen zu der Zeit. Also der war da noch nicht alt. Er ist zurückgekommen, da war er 37 und entsprechend konnte der eben auch noch, aber es war eben ein anderer Shawn Michaels. Und ich glaube, Shawn Michaels hatte zu dieser Zeit deutlich besser verstanden, was seine Rolle ist und was ihn da wirklich auszeichnet. Wie er seine Wrestling-Kollegen quasi hier gut aussehen lassen kann, wie er sich selber besser verkaufen kann. Und das war was bei dem SummerSlam-Match hervorragend funktioniert hat für mich. Ne? Und das ist ein unglaubliches Comeback gewesen. Und ich war da komplett emotional mit involviert und ich liebe den Kampf auch. Genauso der SummerSlam 2002 ist eh ein geiles Ding gewesen. Shaggy, wie schätzt du eigentlich die Fehde mit Triple H ein? Weil das ist jetzt ja nur der Aufgalopp eigentlich. Das ist ja eine Dauerrivalität, die die beiden ja geführt haben.
Ja, das ist auch so eine On-Off-Beziehung für die ganze Zeit auf jeden Fall gewesen. Aber gerade so diese Phase, da hat man gesehen, dass Shawn Michaels ja besser denn je irgendwie zurück ist. Harte Matches, der konnte auch richtig harte Matches jetzt gehen und die Fehde war super krass intensiv auch. Ich meine, jetzt der Sledgehammer kam zum Einsatz und da sollten ja noch etliche weitere Matches der beiden noch irgendwie folgen. Und ich mochte die Matchserie sehr. Ich mochte selbst dieses Three Stages of Hell, fand ich vollkommen in Ordnung, weil es passend zur Fehde einfach war. Das hat schon echt super gepasst. David ist meiner Meinung, wie ich gehört habe.
Ja, natürlich. Es war halt intensiv, ohne Ende. Und die beiden hatten eine super Chemie. Ich finde auch, Triple H war zu der Zeit schon jemand, der gute Matches machen konnte. Aber da war halt gegen Shawn Michaels war jedes Match super. Also die beiden haben sich gegenseitig besser gemacht. Es hat funktioniert. Es war vor allen Dingen wieder das, was wir halt öfters sagen. Die Fans wurden ja auch dadurch belohnt. Du hast halt diese beiden Wrestler so lange begleitet. Du bist emotional involviert. Du weißt eigentlich, komm, ihr seid doch so dicke Freunde. Und dann ist da so viel Hass, so viel Intensität drin. Das hat mich komplett gepackt und das war eine meiner Lieblingsfäden, muss ich auch ehrlich sagen, die Shawn Michaels hatte. Und das war ja auch erst der Anfang, weil ich finde, ab dem Moment hat Shawn Michaels eigentlich nur noch abgeliefert.
Zumindest über weite Strecken, auf jeden Fall. Auf jeden Fall das Beste aus sich und seinen Gegnern rausgeholt. Wir haben jetzt hier, eigentlich müssen wir diese Fehde ja auch fast noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Wir haben dieses Match beim SummerSlam natürlich gehabt, herausragende Rivalität zwischen den beiden. Und dann ging es eben weiter Richtung Survivor Series, wo es ja dann auch ja der erste Titelgewinn wieder gewesen ist. Im ersten Elimination Chamber zur damaligen Zeit.
Das noch richtig gut war.
Ja, genau, was bis heute, glaube ich, also
ne? Es war das Beste.
Ich wollte es gerade sagen, so schreibt uns mal, was ist euer Lieblings-Elimination-Chamber-Match, weil ich glaube, das würde ich da rauspicken tatsächlich. Wir haben das Three Stages of Hell-Match angesprochen, natürlich sehr lang. Also Kai würde wahrscheinlich die Hälfte davon wieder vergessen nach kürzester Zeit und es würde ihm nicht gefallen. Auch ein richtig geiles Match, dann abschließend mit dem Leiter-Match zum Ende hin. Und danach
Na, wurde es noch besser.
Ja, wir haben ja dann die Fehde mit Chris Jericho, die dann hier eingeleitet wird. Die erste Fehde, muss man dazu sagen. Damals war ja ein Chris Jericho noch absolutes Babyface. Und David, wenn du hier schon reinkreischst, das ist noch nicht die Fehde mit dem Auge, muss man dazu sagen. Die kommt erst noch ein bisschen später. Ich glaube, 2008 müsste das gewesen sein. Aber hier läutet das erstmal auch wieder einen anderen Chris Jericho auch ein. Ne? Dieses Match bei WrestleMania 19 quasi ja, Vorbild gegen ja jüngere Version oder sonst irgendwas und dann der abschließende Turn nach einem hervorragenden Match. Auch das war besonders, oder?
Das war mehr als nur besonders, weil es war Chris Jericho, er hatte sich eigentlich noch nicht so richtig gefunden, der WWE, meiner Meinung nach, zu dem Zeitpunkt. Und da hatte er quasi sein, Anführungszeichen, großes Vorbild und er hat halt, ja, er wollte halt der nächste Shawn Michaels werden, weil Shawn Michaels ist halt nicht nur ein Name, sondern es ist eigentlich schon ein gewisses Level, was man bezeichnet. Und dann liefern die halt dieses Match ab und dieses Match, ich habe das so oft geguckt. Es ist halt nicht unbedingt meine absolute Lieblings-WrestleMania, aber dieses Match kann man sich immer und immer und immer wieder anschauen, wo einer den Move vom anderen klaut, beziehungsweise Chris Jericho von HBK hat gerne Moves dann klaut. Super Match, was hin und her ging, ein Finish, aber dann kam es halt doch noch zur Umarmung, wo erstmal ja alle am Jubeln waren und dann gab es den Low Blow gegen Michaels. Das war einfach, das hat so gezündet, es hat einfach alles geklappt und alles gepasst. Da waren halt zwei super Wrestler im Ring, wo du bei einem noch nicht ganz sicher warst, ob der halt dieses Standing haben kann. Und da kam halt Mr. WrestleMania, der halt bei WrestleMania nur abliefert. Ja, es ist halt so. Das ist halt für mich wirklich der Zeitpunkt, an dem es halt losging, für mich, dass halt Shawn Michaels nicht mehr Showstopper war oder Heartbreaker, sondern wirklich Mr. WrestleMania. Weil was er da aus Jericho rausgeholt hat oder die beiden auseinander miteinander abgeliefert haben, das ist fantastisch. Und das Match war ja auch sehr früh in der Card. Eigentlich jetzt noch nicht mal doll präsent nach oben gesetzt, sondern nee, war sehr früh, aber es war super.
Es war in der Midcard-Position. Es war eigentlich dieses typische Midcard-Wrestling-Match, was man sehr, sehr oft mal hat, einfach so. Dieses Outstanding-Ding, was dann irgendwie dazwischen ist, um die Wrestling-Fans abzuholen. Und hier war dann eben auch noch die Storyline eben entsprechend, dass du diesen neuen Shawn Michaels irgendwie da gehabt hast. Und das war ein fantastisches Match zwischen den beiden, was die wir hier gehabt haben. So, das ist erstmal das eine gewesen. Also dieses Match, das sollte man auch gesehen haben. Das war hervorragend. Das macht riesig Spaß, sich das anzuschauen. Ich war ein bisschen verwundert, David, dass du sagst, die WrestleMania 19 ist nicht einer deiner Lieblings-WrestleManias oder so oder Veranstaltungen, weil es gibt sehr viele, die WrestleMania 19 als eine der besten WrestleManias sehen.
Ja, bei mir ist 17 und 18 ganz klar auf Platz 1 und 2. Danach kommt lustigerweise 20. Und 19, nur eher aus Trash-Faktor-Gründen.
Okay.
Und bei 19 ist es halt einfach so, ich mag zum Beispiel das Stone Cold gegen Rock Match, aber das ist halt ganz anders. Hogan gegen McMahon war auch gut, aber das ist halt trotzdem irgendwie, ich mag die Halle, aber da gab es halt in der Undercard zu viel Sachen, die ich einfach nicht so doll fand.
Na gut. Lass mir das einfach.
Aber das Match war super. Also das war wirklich, das war auch eines der Matches, die besser waren als meine Erwartungen.
Da können wir dann einen kleinen Sprung machen hier so in Richtung, ja, in Richtung Ende des Jahres fast schon. Also Shawn Michaels hat dann hier und da auch erstmal sich so ein bisschen rausgenommen, was so das aktive Geschehen angeht und hat dann ja vor allem im Nachgang noch, war dann involviert in diese Fehde mit Austin und Eric Bischoff natürlich, die Teams, die gegeneinander angetreten sind. Er war auch noch mal Teil im Elimination Chamber, dann beim SummerSlam, was wir hier gehabt haben, dann eben Richtung Survivor Series haben wir dann diese Fehde, wo er sich an die Seite von Steve Austin gestellt hat, gegen Team Bischoff, wo es ja damals um Steve Austins Job gegangen ist. Auch da wieder ganz großes Drama, ein blutender Shawn Michaels. Ich glaube, auch das hatten wir mal im Match of the Week schon mal gehabt, weil ein blutender Shawn Michaels ist immer ein Match of the Week wert.
Nein, blutender Shawn Michaels ist ein guter Shawn Michaels.
Genau. Gibt das bloß nicht bei Ric Flair.
Genau, das stimmt. Und dann, aber er war nie so ganz aus dem Title Picture natürlich zur damaligen Zeit raus. Und da kommen wir dann Richtung WrestleMania 20, weil da gab es ja quasi dann ja zwei Leute, die sich um den einen Spot hier gestritten haben. Das waren natürlich Triple H und Shawn Michaels und auf der anderen Seite natürlich auch der Rumble-Gewinner Chris Benoit. Und dann gab es ja dann eben das Triple Threat Match bei WrestleMania 20. Und David, du sagst, das ist einer deiner Lieblings-WrestleManias. Wieso? Da liegt doch garantiert der Triple Threat Main Event auch auf der Hand.
Ja, der ist auch dabei. Also das Triple Threat Match, das mag ich meistens nicht, weil es oft so ist, ja, einer ist raus und das zieht sich dann ein bisschen, dann kommt er im letzten Moment rein. Aber hier waren es halt eigentlich die zwei großen Stars gegen den Underdog, der den Rumble gewonnen hat. Und dazu halt noch der Hintergrund, was halt für mich eine super Spannung war, Triple H und Shawn Michaels mit der gemeinsamen Vergangenheit, da kann es halt immer sein, okay, komm, wir arbeiten gegen ihn zusammen und doch nicht. Und das Ding war, wie ich gesagt habe, Mr. WrestleMania, letzte WrestleMania gegen Jericho, fantastisches Match. Und dann hier Triple Threat Match, ist eines der besten Triple Threat Matches in meinen Augen. Gut, in meinen Top 5 auf jeden Fall. Wo die voll was abgerissen haben und nicht nur das, sondern halt auch noch es so gemacht haben, dass Benoit halt gewinnt. Und das war einfach der Punkt, den du nicht erwartet hast, weil eigentlich sind da die beiden großen Namen, wo du sagst, ja, einer von denen, irgendwie wird es schon machen, aber nee, Benoit gewinnt das Ding.
Genau das habe ich auch nicht erwartet. Also selbst ich, der da im Garten gesessen hat, ich habe es nicht erwartet, dass Benoit da gewinnt. Ich habe irgendwie gedacht, irgendwie gewinnt Triple H, weil damals war
Triple H. Aber wie fandest du das Match?
Das war fantastisch. Das war ein fantastisches Match. Also ich habe auch nicht erwartet, dass es so gut wird. Und das ist herausragend. Auch da wieder ein blutender Shawn Michaels und der Table Bump, den es da gegeben hat und das ganze Drama drumherum. Das war herausragend. Das hat man ja dann gleich nochmal wiederholt. Also bei Backlash gibt's ja dann nochmal das Rematch quasi, wo dann ja ein Chris Benoit nochmal vor heimischer Kulisse hier in Edmonton, in Kanada, dann eben auch nochmal, ja, was reißen konnte und da natürlich auch die entsprechenden Buhrufe hier von Shawn Michaels oder für Shawn Michaels und inklusive You Screwed Brett rufen, es da gegeben hat. Ne? Also das war schon, es war eine geile Feder auch, dass sie dann einen Chris Benoit noch mit eingebaut haben, um ihn quasi hier nochmal auf eine neue Stufe zu heben. Das hat da schon Sinn gemacht und als WrestleMania Main Event auch absolut richtig. Danach wurde dann die Fehde zwischen Shawn Michaels und Triple H weiter aufgegriffen. Es gab noch mal ein Hell in a Cell Match. Auch da dann im späteren Verlauf noch mal bei Taboo Tuesday gab es dann eben auch noch mal ein Match zwischen den beiden. Dann inklusive Attacke von Edge. Aber Shawn Michaels musste dann im Nachgang eine kleine Auszeit nehmen wegen einer Meniskusverletzung. Und ja, ist dann aber Richtung Royal Rumble 2005 wieder zurückgekommen und nahm dann ein Programm mit Kurt Angle auf. Und auch da wieder, David, wir haben diese Wrestling-Matches in der Midcard. Kurt Angle gegen Shawn Michaels, WrestleMania 21, auch das war richtig gut.
Richtig gut, wäre nur untertrieben. Also das ist halt, wie gesagt, die dritte WrestleMania in Folge, wo eigentlich die beiden fast schon oder machen halt für mich das beste Match auf der ganzen Card. Die haben da einen Klassiker rausgeballert, sondergleichen, wo halt auch der Angle-Lock schön im Fokus stand. Was willst du da halt noch sagen? Also einfach nur abgeliefert und das war halt einfach die Zeit, wo du bei Shawn Michaels halt einfach nur Spaß haben könntest an seinen Matches. Sobald halt Big-Time-Feeling war, hat er abgeliefert. Also ohne Wenn und Aber. Das ist auch nicht mal irgendwie, dass du sagen kannst, ja, nee, da gab's dann doch Lowlight oder so. Wenn es eine große Bühne war, hat er abgeliefert.
Und Shaggy, hier muss man auch sagen, da war noch ein alter Bekannter beim Aufbau dieses Matches, war noch zugegen.
Nicht nur einer, es waren ja sogar einige, die genutzt wurden in der Geschichte dahin. Erstmal möchte ich zu dem Match und der Matchserie und dem Aufbau sagen, das hat mir damals super viel Spaß gemacht. Und ich habe damals, kurz vor WrestleMania muss das gewesen sein, in der Hausshow in Deutschland die beiden gegeneinander schon gesehen. Das heißt, ich hatte einen kleinen Vorgeschmack und das war ein ähnliches Match, was sie da schon gezeigt haben, was auch bei WrestleMania war. Und das war eines der besten, wenn nicht das beste WWE-Live-Match, das ich je gesehen habe. Also das war wirklich fantastisch, das hat richtig Spaß gemacht. Zumindest bei einer Hausshow, das definitiv. Das kann ich so sagen. Und ja, der alte Bekannte und die alten Bekannten waren unter anderem Sherry, aber wir reden auch von die einen Kurt Angle zurückgebracht hat, inklusive Auftritts und Gesang. Und natürlich aber auch ein Marty Jannetty, der den Kurt Angle zurückgebracht hat, nur um ihn im Ring zu zerstören. Und ein Shawn Michaels hat ihn damals gerettet. Und es gab ja nochmal eine ganz kurze Reunion der beiden, der Original-Rockers.
Das stimmt. Da haben wir sogar noch mal ein Match bestritten gegen La Résistance zum Beispiel. Wer kann sich noch an die erinnern?
Die fand ich so furchtbar.
Die waren super, oder? Ich mochte die sehr.
Waren furchtbar, kann man immer mit der Fahne raus, ne?
Aber das ist ja genau, das war aber der Robert oder Conway, wie er zu dem Zeitpunkt dieses Wort Conway und Sylvain Grenier. Mir hat Spaß gemacht, La Résistance mochte ich. Also die fand ich schon ganz unterhaltsam. Vielleicht auch mal was für die Helden aus der zweiten Reihe, lieber Olaf.
Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Shaggy. Ja, auf jeden Fall diese Fehde und die Matches gegen Kurt Angle, die kann man sich sehr, sehr gut anschauen. Also, die machen wirklich Spaß und da auch wieder der Verweis Vengeance 2005, da haben wir jetzt ganz aktuell das Watch-Along von Kai und Chris auf Patreon und Steady Online. Da gibt's dann einmal den alternativen Kommentar und da haben wir hier quasi das WrestleMania Rematch. Und wir haben uns, fragt euch vielleicht, warum habt ihr Vengeance 2005 genommen? Wir haben uns ja überlegt, Mensch, wir machen so ein bisschen SummerSlam-Extravaganza. Und David, wir sind jetzt hier ja auch im Jahr 2005 angekommen. Und da ist ja noch was, ne, Richtung SummerSlam. Hogan und Michaels.
Ja, und so. Es gab eine Fehde. Die Fehde fand ich jetzt halt nicht so doll. War halt standardmäßig aufgebaut. Beide wurden halt attackiert, haben sich zusammengestellt, haben ein Tag-Team formiert, haben da mal gewonnen. Aber das Wichtige war halt einfach, dass bei Piper's Pit Shawn Michaels Roddy Piper einen Superkick verpasst hat. Mein absoluter Lieblingsmove im Wrestling. Ich weiß, da kommt es viel zu oft heutzutage, aber ich finde, das ist halt Shawn Michaels für mich. Und dann hat er halt Hogan zum Match bei SummerSlam herausgefordert. Ursprünglicher Plan war eigentlich 3 Matches, dass halt jeder mal gewinnen kann. Aber das war halt der Grund, weshalb Shawn Michaels quasi als Heel positioniert wurde. Aber Hogan meinte, doch nur ein Match, das gewinne ich. Und Shawn Michaels hat dann auch da wieder abgeliefert, nur halt auf Level 18.500, so übertrieben, dass es halt absolut legendär spaßig ist. Eines der lustigsten Wrestling-Matches ever. Und was man halt gut sehen kann, wenn ein Veteran wie Shawn Michaels im Ring ist, der weiß, wie er professionell sein kann, zeitgleich sich ans Skript halten und im nächsten Moment seinen Kontrahenten einfach nur bloßstellen kann.
Also ja, es war eine sehr persönliche Fehde. Wie haben wir eigentlich, wir haben die Videosequenzen, die Skits hier im Vorfeld gefallen, wo dann ja auch ein Michaels sich als Hogan verkleidet hat. Und das war ja auch ja ein Grund dafür, weshalb Hogan ja anscheinend auch ein bisschen böse gewesen ist und keinen Bock mehr gehabt hat, hier irgendwie auf Best Buddies zu machen.
Ich fand es eigentlich unterhaltsam. Es war halt nichts Besonderes, aber es war halt unterhaltsam. So kannst du halt ein bisschen Schwung reinbringen, aber man darf ja den Godfather anscheinend nicht ansatzweise irgendwie durch den Kakao ziehen. Dann ist er direkt angepisst. Ich fand's halt okay. Also ich fand das nicht schlimm.
Ja, ich mochte das auch. Also das Match ist herausragend lustig und wir machen demnächst auch noch in diesem Monat einen Watch-Along dann zum SummerSlam 2005, damit ihr auch ein bisschen in SummerSlam-Laune kommt und da werden wir dann auch das Match besprechen, auch aktueller denn je. Da ist auch das geile Leitermatch um die Vormundschaft für Dominik dabei. Das passt ja auch alles so hervorragend.
Qualitätswrestling.
Genau. Das Match war zwischen Ray und Eddie war gar nicht so schlecht, wenn da nicht so viele Botches dabei gewesen wären, aber einen kleinen Jungen damit einzubinden, ist vielleicht auch nicht so stilvoll. Aber naja, machen wir auf jeden Fall auch noch einen Watch-Along zu. Hier in der Karriere von Shawn Michaels, das war auf jeden Fall jetzt hier erstmal so ein merkwürdiges Match. Und Shawn Michaels dann auch, obwohl es davor ja quasi so ein bisschen ein Heel-Turn gewesen ist, ist er danach einfach wieder zum Babyface gewechselt, hat noch eine kurze Fehde mit Chris Masters gehabt.
Die fand ich immer gut.
Ja.
Möchte ich nur anmerken, ich weiß noch, Damals habe ich das gern geguckt, es war die Zeit, wo ich verfolgt habe ohne Ende. Es hatte einfach Chris Masters geholfen, auch wenn er halt verloren hatte, aber das war, glaube ich, sein bestes Match, was er bei WWE hatte. Und das hatte er gegen Shawn Michaels.
Das geht, glaube ich, vielen Wrestlern so, dass sie ihr bestes Match gegen Shawn Michaels gehabt haben. Shaggy, weiter ging es dann aber vor allem mit der Fehde zwischen Shawn Michaels und einem gewissen Vince McMahon und dann auch mit der Spirit Squad und allem drum und dran, was dann auch Richtung WrestleMania 22 zum No-Holds Barred und dann eben auch zu dem berüchtigten Match zwischen den McMahons und Shawn Michaels und Gott führt. Wie hat dir damals diese Fehde gefallen?
Ich mochte die gerne. Also Shawn Michaels und Vince McMahon, die mussten auch mal irgendwann aufeinandertreffen, weil die beiden ja auch wirklich schillernde Persönlichkeiten letzten Endes sind. Ein McMahon, für den hatte man jetzt aktuell auch jetzt die großen Geschichten mit einem Steve Austin war natürlich lang dahinter, aber ein Vince McMahon immer noch omnipräsent in den Shows so ein bisschen und ein Shawn Michaels als ja eines der Aushängeschilder des letzten Jahrzehnts, also 15 oder sagen wir die letzten 15 Jahre, das war schon logisch, dass die irgendwann aufeinandertreffen, aber die Art und Weise, wie man es gebuckt hat, auch die Geschichte zu dem Match, ich glaube, hattet ihr das Match mit Gott nicht auch schon mal bei einem Match of the Week? Ja.
Das hatten wir zum Adventskalender, hatten wir das.
Genau, fantastisch.
Wo wird es sonst besser passen?
Und so super unterhaltsam auch dieses Match. Also das
die war Promos auch, oh mein Gott.
Jetzt sag mal was zu den Promos, David.
Ja, ey, die Promo von Vince in der Kirche,
ja.
Absolut, also wer da nicht lacht, tut mir leid, soll in den Keller gehen. Super gemacht. Ich mochte im Übrigen, ich nehme es mal schon mal vorweg. Ich liebe halt Shawn Michaels seit seinem Comeback. Ich habe da nur Spaß gehabt. Die Fehde gegen Vince und mit dem Spirit Squad, das war cool. Dann kommt da Gott als Tag-Team-Match, das war total Banane. Und man muss dann noch dazu sagen, ich habe ja die ganze Zeit gesagt, Mr. WrestleMania. WrestleMania 22, das Match zwischen Shawn Michaels und McMahon, wrestlerisch nicht doll. Aber so unterhaltsam, dass ich mir das immer und immer und immer wieder anschauen kann.
Auch in die Fehde ist übrigens Martin Jannetty nochmal involviert worden. Also,
aber immer wieder nur kurz.
Ja, immer nur kurz. Auch hier mit dieser Kiss-My-Ass-Geschichte hatten wir auch. Und dann ist er aber im Masterlock gelandet und all sowas. Was war nochmal die Frage?
Bei WrestleMania 22 gegen Vince McMahon das Match. Das ist doch einfach verdammt unterhaltsam, oder nicht?
Ja, das kann man absolut so machen. Das war genau das, was man sich von dem Vince McMahon-Match erwartet. Es war ein längerer Squash mit ganz viel Eingriffen und so, aber das hat schon Spaß gemacht. Das kann man durchaus so machen. Aber es ist ein typisches McMahon-Story-Match, eben wie die zur damaligen Zeit gewesen sind. Und ich packe es mal in die Schublade. Hat viel mehr Spaß gemacht, als es eigentlich dürfte.
Ja, wieder Big-Time-Feeling.
Ja, auch das. Jetzt die nächste Frage ist aber, weil wir dann natürlich jetzt hier die erneute Reunion zwischen Shawn Michaels und Triple H haben. Die DX ist wieder da. Im Nachgang, also zuvor gab es dann eben schon die Hinweise von beiden, eben weil beide bei WrestleMania die Crotch-Chops gemacht haben. Und dann, ja, ging das eben hier so weiter, dass man die Ex wieder zurückgebracht hat. Und dann in eine Fehde mit der Spirit Squad und dann eben den McMahons. Aber wie hat euch das denn gefallen, Shaggy? Also
ich würde da gerne mal, ja genau, ich würde gerne mal zuerst mal sagen, weil ich glaube, David hat ja gesagt, er mochte den Shawn Michaels sehr seit seiner Rückkehr. Ich fand die Zeit jetzt, klar, die Fehde war mit den McMahons, die war noch omnipräsent, aber ich mochte jetzt die Reunion von so zwei älteren, waren sie ja jetzt schon Herren, die dann wieder zurück auf diese infantilen Kinderwitze zurückkamen. Pipi Kaka-Witze erinnern uns an die Kackdusche mit der Spirit Squad. Also ich war jetzt kein großer Fan der Midlife-Crisis-Version der DX.
David?
Ja, ich mache mich unbeliebt, aber ich fand es super. Das war die Zeit, wo meine Frau auch intensiver Wrestling geschaut hat.
Was hat die denn gesagt, als die Kacke-Dusche kam?
Die Kacke-Dusche war das Einzige, was wir doof fanden. Ansonsten mussten wir allein schon am Anfang, es gab so tolle Segmente, wo das mit der Stimme war, mit dem Mikrofon und Vince da guckte. Und das Publikum, es ging ja ab. Also man kann ja sagen, das waren so ältere Leute. Aber was halt die geschafft haben, das ist nun mal halt so, es gab sehr viel Lacher und Unterhaltung und die Crowd hatte richtig Spaß. Die Ratings gingen übrigens nach oben, da hatten wir 4er-Ratings, davon träumen die heutzutage noch, als die Ex zurückkam. Es hat funktioniert, ja okay, man kann über Cockwitze lachen oder nicht, aber es war halt cool. Und genauso,
verdammt!
Es ist eine meiner Lieblingspromos, wenn die beiden verkleidet rauskommen als Shane und Vince. Und die imitieren. Und das ist so verdammt gut und unterhaltsam. Und die, ich meine, du siehst, dass da 10.000 in der Halle sind und die liegen vor Lachen fast am Boden. Und ja, nicht jeder muss es mögen, aber ich kann halt einfach nur sagen, ich habe damals, wir sind nachts aufgestanden, extra, um halt auf Sky War live zu gucken, weil wir unbedingt sehen wollten, das war der Hauptgrund, wie es bei DX gegen Vince und Spirit Squad weiterging. Später kam dann halt noch die Fehde, die ich auch sehr cool fand, gegen Rated RKO. Wir haben die da zu der Zeit auch live auf Tour gesehen. Bei denen ging es einfach richtig ab und die Leute hatten Spaß und ich hatte damals Spaß. Und nein, ich kann nicht meckern, außer gegen Kackawitze, die finde ich nicht so lustig.
Du musst, bevor die Weighted KO kam, das Ende der Fehde ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, dieses Hell in a Cell Match bei Unforgiven. Ich glaube, wir hatten neulich ein Match of the Week, was in der gleichen Show war, deswegen habe ich mir dieses Match auch nochmal angeschaut und das ist das Match der DX gegen die McMahons und Big Show, wo am Ende Vince McMahon im Riesenarsch von Big Show landet.
Ich sage, Kackawitze sind nicht gut.
Ja, ja, das hat man hoffentlich zum Glück nicht gesehen.
Aber der Rest war halt sonst unterhaltsam. Ich meine, selbst beim SummerSlam kannst du heute zwar nicht mehr bringen, die Promos, aber das war halt auch lustig, die Grillparty und so. Das ist halt, ja.
Ja.
Es ist halt einfach, man muss es nicht mögen, aber man muss halt sagen, die Ratings damals sind gestiegen und gestiegen.
Ja. Man muss es trotzdem nicht mögen.
Sag ich ja.
Ich bin da bei Shaggy, muss ich sagen. Ich fand das, es hat mich nicht so mega unterhalten, einfach aus dem Grund heraus, weil, ja, Midlife Crisis DX passt da schon ganz gut.
Aber wir hatten trotzdem einen wichtigen Moment dabei, und zwar bei Survivor Series, ungeplanterweise.
Das kam
hat
später.
Man da erstmals gemerkt, dass ein gewisser CM Punk doch vielleicht deutlich größer werden könnte, als nur bei ECW zu sein.
Ja,
weil sie formierten ja ein Team und am Anfang und dann plötzlich hat die Crowd halt CM Punk geschantet und er durfte dann halt dieses Are You Ready fragen.
Da waren aber noch ein paar Monate davor, die paar wichtigen Monate auch, denn die John Cena-Fehde ist ja auch noch erwähnenswert, die es jetzt hier gab, im Hinblick auf Richtung WrestleMania 23. Und die wollte Olaf jetzt gerade direkt nochmal ansprechen, weil er mich gerade unterbrechen wollte.
ich wollte hier tatsächlich einen kleinen Einwurf natürlich noch machen. Also diese John Cena-Fehde, die war ja nur angedeutet eigentlich. Ne? Daraus ist ja quasi diese DX-Reunion und das alles, was danach ging, entstanden. Aber viel wichtiger ist natürlich hier die Tatsache, dass wir ein Gegenstück zur DX bekommen haben, nämlich in Form von Rated RKO, also Randy Orton und Edge, was auch ist aus heutiger Sicht eben auch wieder spannend gewesen ist, ne? Und da gab es auch diverse Matches, teils mit Eric Bischoff als Special Referee hatten wir dann damals. Wir hatten dann das angesprochene Match bei der Survivor Series, wo dann ja die DX hier wirklich dann auch ja mit dem gegnerischen Team rund um Rated RKO hier einmal den Boden aufgewischt haben. Das war damals Edge, Johnny Nitro, also John Morrison, Mike Knox, Gregory Helms und Randy Orton. Und war es nicht so, dass Shawn Michaels einen Mike Knox superkickt hat und dann auch wieder gefragt hat, so, wer war das? und ihn, bevor er ihn gepinnt hat. Ich meine, irgendwie so war das doch nach kürzester Zeit.
Das kann sein. Das ist aber auch wirklich eine der interessantesten Quizfragen. Alle erinnern sich an das Team, der DX und der Hardys und von CM Punk. Aber die Gegner sind immer schwer aufzuzählen. Rated RKO ist einfach, aber wer kommt auf Gregory Helms oder Mike Knox?
Ja, das stimmt. Obwohl Gregory Helms, Shane Helms, echt auch ein sehr, sehr guter Wrestler gewesen ist.
Das stimmt.
Ich mochte den.
Ich mochte
den. Aber jetzt kommen wir wieder zu Mr. WrestleMania.
Ein bisschen haben wir noch, Wir haben dann vor allem erstmal ein Match zwischen DX und Raid RKO bei New Year's Revolution, wo sich Triple H verletzt. Und dann geht's eben da. Dadurch ist die Fehde quasi kürzer, als eigentlich natürlich gedacht ist irgendwo. Und Shawn Michaels ist dann eben mal wieder auf dem Wege Richtung WrestleMania. Und dann kommt nämlich die die Fehde und die Geschichte rund um Shawn Michaels und John Cena. Und die war eigentlich gar nicht so originell aufgebaut, Shaggy. Also, das ist ja mal wieder diese typische Geschichte. Wir nehmen zwei Konkurrenten und stecken die in ein Team und dann werden die Tag-Team-Champion und dann gibt's Animositäten und irgendwo geht's dann Richtung Main-Event, oder?
Ganz genau. Das hat die WWE oft schon gemacht und das hat die WWE mit Shawn Michaels ja auch nicht das erste Mal gemacht. Das war eine ähnliche Geschichte mit Steve Austin ein paar Jahre zuvor. Hat man hier mit John Cena im Grunde wiederholt und anhand dessen, ich meine, sie haben die erstmal gehabt, die Titel. Anhand dessen wurde aber auch das Match bei WrestleMania 23 irgendwie aufgebaut. Und das war, wie ich finde, und das ist ja etwas, was David jetzt heute schon mehrfach gesagt hat, auch für John Cena ein gutes WrestleMania-Match.
Das stimmt. Fantastisches Match. Das war sein bestes Match bis zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Ja, wenn nicht kurze Zeit später das nächste Match gegen Shawn Michaels gekommen wäre, dieses Ein-Stunden-Ding, was die beiden dann, ich glaube, in England damals bei Raw doch bestritten haben, was irgendwie so unfassbar
ist. Das ist alles weggebummt. Aber generell, es ist halt, ich sag's wieder, weil das wird sich nachher weiter durchziehen. Es ist wieder WrestleMania-Zeit. Shawn Michaels ist auf der Card und er liefert halt wieder eines der Matches ab. Oder vielleicht das Match, was die größten Reaktionen hervorhebt, was so spannend war und anders als der Shawn Michaels früher. Er hilft dadurch, John Cena halt noch besser dazustehen. Das ist halt für mich schon ein großer Unterschied. Halt genauso wie halt bei Chris Jericho, er es halt auch schaffte, den quasi auf den nächsten Level zu heben. John Cena war da schon absoluter Topstar, aber immer noch mit dem Ruf, er kann halt nicht gut wresteln. Und dann kommt halt Shawn Michaels, WrestleMania 23, und holt da mal eben ein 5-Star-Match aus ihm raus.
Ja. So ist es. Wie gesagt, da ging es noch ein bisschen hin und her. Es gab dann noch einen Fatal 4-Way. Generell diese Konstellation Shawn Michaels, John Cena und Rated RKO, also Edge und Randy Orton. Das hat man hier sehr viel genutzt, um quasi den Main Event zur damaligen Zeit zu positionieren. Das gab's dann auch nochmal bei Backlash, gab's dann nochmal ein Four-Way zwischen den Leuten, was natürlich dann auch dazu gedient hat, einen John Cena hier einfach gut aussehen zu lassen und den entsprechend da wirklich dann auch als legitimen Champion hier darzustellen. Denn Shawn Michaels ist danach in eine Fehde mit Randy Orton gegangen. Und ich muss sagen, da habe ich wenige und die wenigen Erinnerungen, die ich daran habe, die sind auch nicht so besonders gut. David, hast du da konkrete Erinnerungen an die Fehde zwischen einem Shawn Michaels und Randy Orton zur damaligen Zeit, wenn du da so mega dabei gewesen bist?
Nicht wirklich viel, weil mein Problem war, dass das war die Zeit, wo Randy Orton auch sagen wir mal, ein bisschen breiter war von der Statur her und auch nicht unbedingt die besten Matches abgeliefert hatte. Also da hatte er für mich halt so einen Durchhänger und sehr viel habe ich da nicht mehr im Hinterkopf, außer dass halt Shawn Michaels offiziell mal laut Storyline verletzt gewesen sein soll. Er wurde irgendwie mit einer Trage rausgefahren, aber doll, dass du jetzt sagst, welches Match von den beiden war richtig gut, kann ich nicht mehr sagen. Das war halt für mich einfach eine Übergangsfehde für nächste Fehde danach.
Genau, und Shawn Michaels war dann eben, man hat diese Storyline-Fehde mit der Concussion hat man quasi da eingebaut, um auch hier wieder einen Randy Orton natürlich gut dastehen zu lassen, aber Shawn Michaels hatte eigentlich eine Knieverletzung und musste deswegen eine Zeit lang pausieren und zugleich ist er dann wieder, als er zurückgekommen ist, gegen Randy Orton gab es dann auch gleich wieder den Superkick. Das heißt, man hat hier das Programm weiter fortgeführt, um dann eben auch bei der Survivor Series dann Richtung Ende des Jahres hier weiter diese Fehde zu führen. Aber das waren keine herausragenden Matches. Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil theoretisch sind die beiden eigentlich gut in der Lage, hier Matches abzuliefern. Aber das hat hier nicht so richtig geklickt, was ja bei Shawn Michaels echt schon relativ selten irgendwo der Fall ist. Randy Orton hat dann hier auch einen Titel verteidigt. Und dann aber, wenn wir jetzt Richtung WrestleMania 24 gehen, da sind wir dann wieder bei Gänsehaut pur. Auch dazu haben wir schon einen Watch-Along gemacht. Das Career-Threatening-Match gegen Ric Flair und Shaggy, ich glaube, da kriegen wir alle ein bisschen Gänsehaut und Pipi in den Augen.
Ja, auch einer der größten WrestleMania-Moments, das kann man und muss man auf jeden Fall so sagen. Ric Flair hatte damals eine Geschichte, dass er ja jetzt auch so langsam seine Karriere beenden müsste und wenn er jetzt nochmal verlieren sollte, wird er seine Karriere beenden und hat eine Reihe von Gegnern besiegt und hat dann für WrestleMania sich selber einen Shawn Michaels ausgesucht, den er natürlich sehr schätzt und das war ein großes Match, weil er auch Shawn Michaels Ric Flair auch als Art Mentor gesehen hat und dieser Moment, dieser Superkick am Ende, ja, mit der Entschuldigung, das war schon wirklich, wie ich es gesagt habe, ein WrestleMania-Moment par excellence.
Es ist vor allem noch mehr als ein Moment. Also erstmal die Storyline von Ric Flair, wie du schon sagtest, die wurde ja richtig lange aufgebaut. Es gab bei jedem Pay-Per-View, auch beim Rumble vorher, Matches, wo du dachtest, okay, das ist jetzt das Letzte, hat er irgendwie noch geschafft und er war halt zu der Zeit, er konnte halt nichts anderes außer Shops. Das war's halt.
Und den Finger vor Leglock.
Und den Finger vor, den er auch nicht mehr immer gut angesetzt hat. Und dann hattest du WrestleMania, das Aufeinandertreffen der beiden, wo du auch vorher schon die Storyline hattest, dass eigentlich Michaels das gar nicht wollte, weil er sagt halt von wegen immer, wenn ich gegen dich kämpfe, schlage ich dich. Du kannst mich nicht besiegen. Fordere mich nicht heraus. Was echt gut funktioniert hat. Wir hingen da wirklich dran wie sonst was. Und das Heftigste war halt wirklich, wir saßen, als WrestleMania dann lief, davor und das Match kam. Und wir haben alles erwartet, aber nicht, dass du aus jemandem, der eigentlich nur noch einen Move kann, ein so spannendes Match rausholen kannst. Eigentlich, du hast damit vollkommen gerechnet, ja, Michaels macht ihn platt, aber trotzdem hat er es geschafft, Ric Flair durch eines seiner besten Matches zu ziehen von der Spannung her. Das war fantastisch, das Finish war fantastisch, es war eigentlich, ja, mehr Arbeit als sonst was, nur um halt jemanden, den du halt verehrst, wirklich diesen perfekten Moment zu geben. Und es hat funktioniert und wieder WrestleMania und wieder holt er halt ein fantastisches Match raus mit einem Gegner, der eigentlich nicht dazu in der Lage war. Und das, der Moment, wir waren komplett geflasht anschließend, wie gut das Match funktioniert hat.
Es war ein herausragendes Match. Und ich glaube, das kennen auch die meisten unserer Hörer. Und wenn sie es noch nicht kennen, dann kann ich nur sagen, hört es euch noch mal an. Vielleicht auch mit dem Watch-Along-Kommentar von Chris und mir mit dabei. Da machen wir auch keine blöden Witze, weil das ist einfach herausragend und unglaublich. Und das ist ja auch was für Ric Flair eigentlich der krönende Abschluss gewesen wäre, irgendwie für seine Karriere. Aber naja, da gab es dann noch andere Matches leider. Das muss man sehen, das war ein emotionaler Abschied und für Shawn Michaels ist ja Ric Flair auch eine besondere Persönlichkeit, genauso wie auch ein Shawn Michaels für Ric Flair natürlich jemand gewesen ist, bei dem er sich immer wieder bedankt hat für die Art und Weise, wie er ihn hat hier dastehen lassen und was er hier für ihn gegeben hat. Also die beiden haben da wirklich sehr, sehr großen Respekt füreinander. Aus der Fehde heraus, was ich sehr mochte damals, hat man dann quasi ein neues Programm gestrickt. Nämlich, da kam ein Batista raus, auch ja eng mit Ric Flair verbandelt, Evolution und so weiter und so fort. Und hat dann einen Shawn Michaels egoistisch und selbstgerecht und genannt hier. Und die beiden sollten dann Richtung Backlash ein Match bestreiten. Und ich mochte diese Art und Weise, weil sich das homogen angefühlt hat. Also quasi ein Batista, der hier gesagt hat, Mensch, hättest du halt verloren, es ist Ric Flair, verdammt und so. Und stattdessen machst du es wieder nur für dich. Und daraus ergab sich dann eine Fehde mit Batista. Da war dann ein Chris Jericho, der Special Guest Referee. Hier hat Shawn Michaels sich auch wieder von seiner ja fast schon Dirtiest Player in the Game Seite gezeigt, hat eine Knieverletzung vorgetäuscht, um dann die Switch-In-Music zu zeigen und dann eben das Match zu gewinnen. Danach gab es die weitere Fehde mit Jericho und das ist eben auch so eine Geschichte, die immer hin und her ging zwischen Jericho und Michaels, wo dann eben auch noch Batista mit dabei gewesen ist. Erst gab es eben das Match bei Judgment Day zwischen Michaels und Jericho. Jericho hat gesagt, hey, hier, was bist du denn für einen ja, was ist das denn für eine Taktik, dass du hier so eine Verletzung vortäuscht, das bist du doch gar nicht. Und ja, da hat Shawn Michaels das eben dann auch zugegeben. Darauf gab es dann bei One Night Stand noch ein Stretcher-Match zwischen Michaels und Batista. Das hat Michaels verloren. Das war dann dieses Finish war dann eben vorbei. Und dann, wo wir gerade eben ja schon die Sache mit Marty Jannetty und Shawn Michaels gehabt haben, da gab es dann den nächsten Heel-Turn und Glas. Aber David, diesmal musste jemand anders durch das Glas. Und es war auch nicht das Barbershop, es war das Highlight-Reel von Chris Jericho. Was ist denn da passiert?
Ja, es war der Fernseher, um genau zu sein.
Genau.
Der wurde halt Shawn Michaels durch den Fernseher geballert. Allerdings war es halt, der Fernseher war ein bisschen doof präpariert, dass man halt sah, okay, das ist halt nicht schlimm. Aber es war halt eine Fehde, du strudelst das halt so runter. Ist ja logisch, wir müssen ja ein bisschen Gas geben. Die Fehde fand ich übrigens sehr gut. Also es hat, die Matches waren gut, die waren unterhaltsam und hier war halt wirklich wieder Intensität und eine wieder Rückbezug auf, wie du halt sagst, den Heel-Turn. Nur diesmal war es halt ein bisschen anders und es hat halt super funktioniert und es war halt vor allen Dingen dann halt sehr intensiv und dann gab es halt beim Great American Bash das Match zwischen den beiden, was ich wirklich gesagt sehr gut fand, bis auf die Sache mit dem Auge.
Ja, die Sache mit dem Auge ist ja eh hier so eine Geschichte, Shaggy. Da hat ja auch Shawn Michaels, da hat man ja gesagt, er hat sich hier eine Augenverletzung zugezogen. Und wenn man sich einen Shawn Michaels vor 20 Jahren anschaut und einen Shawn Michaels in den letzten 13, 14 Jahren, ab diesem Zeitpunkt hier, dann erkennt man da eine deutliche Wandlung. Das ist eine Verletzung, die er sich da auf jeden Fall zugezogen hat, oder?
Ja, das Netzhautablösung oder irgendwie sowas in der Art, gell? Das ist doch irgendwie so in der Art gewesen. Ja. Ja, also vielleicht war er früher ein Ryan Gosling, mittlerweile ist er eher so auch durch die Verletzung zu einem Karl Dall geworden, kann man so sagen, so ein bisschen. Aber es war schon ja karrierebedrohend letzten Endes, aber hat sich dann davon auch erholt, aber das ist eine Verletzung, wo die Nachwirkung auch immer man immer noch sieht.
Genau, und das hat man dann hier eben auch aufgegriffen, diese Verletzung, diese Geschichte mit dem Auge, und hat das dann auch wieder benutzt, um einen Chris Jericho gut aussehen zu lassen. Diese Fehde mit Chris Jericho ging ja dann noch weiter. Erstmal hat man an.
Das war dann mies, was später kam.
Genau, erstmal gab es ja dann wieder mal, ja, bei SummerSlam soll es ja dann ein Announcement geben und da hat Shawn Michaels gesagt, hier, ich werde meine Karriere beenden, und dann kam ja Chris Jericho raus und hat ihn eben zur Rede gestellt. Ja, und dann, David, gab es eine Attacke, aber in die falsche Richtung.
Genau, man hat halt erstmals die Frau von Shawn Michaels halt, wurde immer prominenter, wurde in der Storyline involviert und sie wurde halt von Chris Jericho erwischt mit einem Faustschlag und er hat sie wirklich getroffen. Das ist halt echt blöde, aber das siehst du halt in der Zeitlupe, der hat halt wirklich getroffen. Und daraus wurde dann halt, ja, man hat halt die Retirement aufgegeben und hat dann stattdessen Chris Jericho herausgefordert zum Unsanctioned Match bei Unforgiven, was dann Jericho akzeptiert hat. Und das war dann halt eine Fehde, die mir halt sehr, sehr gut gefallen hat. Also, ja, beziehungsweise die Intensität einfach auch, genauso wie halt, als sie den Contract unterschrieben hatten, da gab es halt einen Brawl, aber das war halt ein richtig guter Brawl.
Ja,
muss man halt sagen.
Das ist auf jeden Fall eine der herausragenden Fäden von Shawn Michaels, muss man mal ganz gleich hier so sagen. Generell, was die beiden auch bei WrestleMania abgeliefert haben, aber auch hier diese Fäde, die Intensität, die Gewalt, um es mal so ganz knallhart auszudrücken, und auch die, ja, die Härte, die sie hier an den Tag gelegt haben, das ist wirklich was Herausragendes. Und auch hier wieder einem Chris Jericho hat das wirklich da geholfen, dass er hier noch mal ja gut präsentiert wird und auch noch mal diese neue Heel-Persönlichkeit, die er dann damals an den Tag gelegt hat, dass die eben auch noch mal wirklich unterstrichen worden ist. Er hat sich ja dann mehr oder weniger ins Scramble-Match damals ja hineingegaunert irgendwo und hat ja den Platz von CM Punk übernommen und ist ja dann World Heavyweight Champion geworden bei Unforgiven. Und dann entspannt sich daraus ja die Fortführung dieser Fehde, wo wir dann Shawn Michaels gegen Chris Jericho in einem unfassbar guten Leitermatch bei No Mercy gehabt haben. Auch das, wer das noch nicht gesehen hat, sollte man das sich unbedingt anschauen, weil das ist herausragend.
Und was aber Shawn Michaels schon wieder verloren hat. Also er hat genau, wirklich, der Shawn Michaels, der zurückgekehrt ist, der hat halt wirklich dafür gesorgt, Jericho immer weiter zu pushen, wie es halt ging.
Genau, genau das. Ja, da, ja. Darum ist, das ist ja auch das Wichtige bei Shawn Michaels. Shawn Michaels hat auch sehr, sehr oft verloren, gerade nach seiner Rückkehr. Klar hat er hier und da Titel gewonnen, aber er hat auch immer wieder verloren, muss man ganz klar so sagen. Shaggy, ich glaube, du wolltest was sagen.
Ja, er hat sich oft hingelegt und das hatte er in seiner früheren Laufbahn nicht gemacht. Und das war, genau, war jetzt in dem Alter und auch in der, ja, in dem Bewusstsein, dass das auch dazugehört und dass es total wichtig ist, andere Wrestler overzubringen. Und Jericho hat diese Geschichte total viel gebracht. Und es hat Jericho zumindest damals zeitweise als Main-Eventer etabliert. Und das dank eines Shawn Michaels auf jeden Fall. Und das, was danach kommen sollte, die Geschichte, gehört nicht zu meinen Lieblings...
Da würde ich anderer Meinung sein als bei euch.
Die gehört nicht zu Olafs und meinen Lieblingsfäden. Das war nämlich die Zeit, als Shawn Michaels plötzlich nicht mehr so viel Geld hatte und plötzlich ein bisschen ärmer war. Da brauchte er ein bisschen Geld. Und wer konnte ihm da besser helfen als ein reicher Texaner, lieber David?
Ja, der hat ihn quasi aus der Patsche geholfen, finanziell, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass er halt einen Vertrag unterschreibt nach dem Motto, du machst jetzt das, was ich dir sage, oder du hast halt finanziell ein Problem und ich lasse dich halt fallen. Und deshalb musste er quasi Dinge tun, die er nicht machen wollte. Laut Storyline musste halt auch sich heelisch verhalten. Die Storyline an sich war nicht mega, was ich aber sagen muss, dass sie emotional gerade gegen Ende hin, wo es dann später das Aufeinandertreffen zwischen ihm und JBL gab beim All-or-Nothing-Match bei No Way Out, das hat dramaturgisch super funktioniert. Ich bin kein Fan von JBL-Matches, aber diese Monate mit Royal Rumble vor gegen Cena und dann bei No Way Out, was halt Shawn Michaels gut konnte, auch wenn es halt Overacting ist und eigentlich, du sagst, es war furchtbar, es hat bei der Crowd funktioniert und es hat halt bei mir funktioniert und meiner Frau auch. Es hat einfach dafür gesorgt, dass du dich dran gefesselt hast und einfach gehofft hast, wegen, ja, mach es. Und du hattest dann auch diese Momente, wo du einfach dann halt die Situation hattest, wo halt Sachen machen musste, die er nicht wollte und dann richtig dieses Hin- und Hergerissen sein. Mag schlecht gespielt sein, aber irgendwie hat es bei mir funktioniert. Es ist keine Fehde, wo ich sage, ah, fantastisch, aber das letzte Match, ich weiß noch, da war ich komplett drin und ich habe einfach nur gehofft, jetzt gib es ihm bitte, bitte sei endlich wieder frei.
Ja, nee.
Ja, es tut mir leid. Ich weiß, dass ihr das anders seht, wenn auch die meisten anders sehen. Aber ich fand halt, das war eine von JBLs besten Fäden.
Ja, von JBLs besten Fäden vielleicht schon, aber nicht von Shawn Michaels besten Fäden.
Naja, das würde ich auch nie sagen. Aber es hat halt bei mir, es war halt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, schrecklich. Es hat halt bei mir später funktioniert und von den Reactions her, das letzte Match, das hat halt bei der Crowd auch funktioniert.
Ja, das glaube ich schon, weil Shawn Michaels ist ja nun mal auch einfach der absolute Sympathieträger. Ich kann das auch nachvollziehen, auf eine gewisse Art und Weise, aber mir hat auch das nicht so gut gefallen. Und
ja, dann streichen wir das doch. Springen wir doch lieber zum Wichtigeren.
Dann streichen wir das doch. Ich schneid's einfach raus.
Ja, NWO gab's auch nicht.
Ja, die wichtigen Sachen, und das ist, was David ja auch jetzt schon mehrmals gesagt hat, das müssen wir hiermit auch nochmal tatsächlich so unterstreichen, Mr. WrestleMania. Denn auch so langsam ging es wieder auf WrestleMania zu.
Genau.
Und hier entwickelt sich jetzt nun eine größte Geschichte, eine der größten WrestleMania-Geschichten.
Die größte.
Genau. Es gab kein Match gegen Wladimir Kozlov bei WrestleMania, sondern natürlich, das gab es vorher. Und natürlich WrestleMania 25, das erste Aufeinandertreffen vom Undertaker und Shawn Michaels bei WrestleMania. Natürlich vorher hatten die beiden schon diverse Matches gegeneinander gehabt. Ja, hier ging es einfach nur um die Ehre eigentlich, ne? Es ging ja einfach nur um den Sieg quasi. Ohne große Storyline, sondern einfach nur die beiden Legenden gegeneinander. Was will man darüber sagen, David? Das ist einfach nur großartig gewesen.
Das war einfach, glaube ich, das Match, wo man wirklich vorm Fernseher einfach nur saß und anschließend nur dachte, danke. Das war einfach, besser kannst du nicht machen. Du brauchtest im Übrigen damals nicht eine große Fehde, weil die Streak stand im Vordergrund und es passte einfach, wenn irgendwie ein Star sagte, fing so, nee, ich bin groß genug und ich pack diese Streak, ich breche sie dir. Und das war halt der Aufhänger und es hat ja gereicht. Das ist Shawn Michaels, das ist halt Mr. WrestleMania, was ja auch da im Fokus stand. Und es stimmt ja auch. Er hat einfach in den WrestleManias vorher, haben wir aufgelistet, er hat nie schlechte Matches gehabt. Er hat einfach nur immer gute Matches gehabt, immer abgeliefert. Er hatte das Standing, er war eine Bedrohung für den Undertaker. Und dann haben die beiden ein Match rausgehauen, womit, glaube ich, kein Wrestling-Fan ever mitgerechnet hatte, dass es so gut wird. Das Ding, doch, nein. Also, dass es so gut wird, in diesen Ausmaße, never ever. Also natürlich, jeder erwartet ein gutes Match und ein fantastisches Match, aber das Ding, das war ja einfach, als das beendet war, wusste jeder, okay, das ist Match of the Year. Da braucht gar kein Match mehr danach kommen, das ist Match of the Year, egal was danach passiert.
Ja, die beiden haben ja schon vorher diverse Male gegeneinander gekämpft. Und ich sag nur, das Hell in a Cell-Match ist bei Bad Blood war auch quasi auf einem sehr hohen Niveau. Und beide sind ja noch besser geworden. Also gerade ein Undertaker hat sich ja über die Jahre noch weiterentwickelt.
Okay, dann aber sie hatten so oft in dem Match die Situation, dass die Crowd aufgesprungen ist und gedacht hat, das war es. Und das hattest du bei der Streak vom Undertaker halt so oft noch nie. Also irgendwann gab es halt eine Situation, wo du im Match dachtest, okay, das ist das Finish, das war's. Aber dann kamen noch 10 Minuten.
Ja, ja.
Und das war unglaublich. Also so ein Match, ich habe das persönlich noch nie live erlebt, dass er einfach da nur hing, okay, später, bis zu dem Zeitpunkt nie live erlebt, dass ich so gepackt war von einem Match und irgendwann nur noch stand. Ich habe mich auch nicht mehr hingesetzt. Ich habe einfach nur gedacht, ja, jetzt, oh mein Gott, das ist doch nicht, die machen es nicht wirklich. Oh nein, doch nicht.
Genau. Nein, das ist ein herausragendes Match gewesen. Da gibt's gar nichts zu sagen. Und das ist ein absoluter Klassiker. Und den muss man auch gesehen haben. Aber hier hat natürlich Shawn Michaels erstmal mal wieder verloren, muss man auch sagen. Und hat danach auch erstmal eine kleinere Auszeit genommen. Und ist dann zurückgekehrt, um die alte Partnerschaft wieder mit dem Kollegen Triple H hier aufzugreifen. Und die beiden hatten dann eine Fehde gegen Legacy. Und Jackie, wie hast du damals die Fehde gegen Legacy wahrgenommen? Weil da waren auch ein paar richtig gute Matches dabei gegen Cody Rhodes und Teddy Biasi.
Ja, mochte ich auf jeden Fall. Ich fand nur, leider, da hat man die DX des Öfteren viel zu stark dargestellt. Ich fand ja, man hat hier die Möglichkeit gehabt, zwei wirklich junge Leute wie Cody Rhodes und Teddy Biasi, die auch beide Ausstrahlung hatten, die beide auch wirklich was wirklich ein Standing hatten, dadurch, dass sie auch Second Generation Wrestler waren und so weiter. Ihr Vater war ein großer Name und auch Legacy, das Stable selber, das war auch super. Das hat schon Spaß gemacht. Und ich finde, man hat die so ein bisschen aber verfüttert an die DX leider. Es gab zwar gute Matches der beiden gegeneinander, aber letzten Endes ging die DX siegreich hervor. Und das hatte ich damals nicht gebraucht.
Das war das einzige Problem daran. Die Matches waren super, aber es war genau das, was du sagst. Man hat die DX zu stark dargestellt und vor allen Dingen, man hätte sie nicht gewinnen lassen. Aber es war auch die Zeit, wo Legacy wrestlerisch am stärksten waren und da hatten sie auch immer die besten Promos. Also sie hatten da wirklich Promos, wo du mit Abstand erstmal gesehen hast, so, oh, Cody Rhodes ist am Mikrofon richtig stark. Eigentlich hätte es Legacy richtig helfen können, nur die hätten die Fehde gewinnen müssen. Aber die Matches waren gut.
Ja, bin ich dabei. Da waren wirklich einige schöne Matches dabei, die kann man sich anschauen, aber es war eben, ja, am Ende war es dann eben doch die DX, obwohl es hier und da auch mal Siege für die Legacy gegeben hat, war es dann eben am Ende doch die DX, die hier stärker rausgekommen ist. Und
die Übung nicht mehr so gut funktioniert hat bei der Crowd.
Nee, das hat sich da auch schon nicht mehr so gut angefühlt. Es hat sich auch wie so ein bisschen Filler-Programm angefühlt, was aber auch, glaube ich, ein Grund ist, wenn du aus so einem Match gegen den Undertaker kommst, was halt so groß gewesen ist, dann fällt es eben auch schwer, da irgendwo jetzt wieder den Anschluss zu finden. Und die DX war da eben auch so ein bisschen drüber und das generelle WWE-Produkt war ja da schon, da hat man schon gemerkt, dass da so ein bisschen Ermüdungserscheinungen langsam eintreten. Die DX hatte dann noch eine Fehde gegen Chris Jericho und Big Show. Ne, Jerry Show damals. Auch ein witziges Tag-Team eigentlich. Und da muss ich auch mit David mal wieder fragen hier. David, wie hast du denn eigentlich diese Versöhnung von Bret Hart und Shawn Michaels im Ring gesehen, die wir dann ja auch bei Raw gesehen haben, Anfang 2010?
Pure Gänsehaut. Ich hatte das auf zwei Bildschirmen im Umlaufen. Auf der einen lief TNA, auf der anderen lief die War-Sendung. Und das war Gänsehaut. Was ich halt noch nicht wusste, im Nachgang war das eigentlich der Startschuss für das Ende von der Karriere von HBK und dass er halt quasi nochmal Frieden schießen konnte. Die Umarmung war halt super. Also vor allen Dingen, es fühlte sich nicht so gekünstelt an, wie ich es erwartet hätte. Ich habe halt gedacht, ah, vielleicht kommt er raus oder nicht, aber dann halt auch der kleine Smalltalk ohne Mikrofon im Ring, das war schon ein besonderer Moment und auch einfach auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, gerade wenn du halt vielleicht zu dem Zeitpunkt halt auch schon weiß, ich gehe jetzt kurz Richtung meines Ende von meiner Karriere, dass du diesen größten Fehler, würde ich halt sagen, deiner Karriere, dass du damit irgendwie ein bisschen Frieden schließen kannst, dass du wirklich einen Abschluss findest und ich fand das halt ein sehr wichtiger, bedeutsamer Moment mit großer Wirkung und im Nachhinein halt eigentlich die Einleitung fürs Ende. Wenn du einen Film drehen würdest, wäre es für mich halt die Einleitung fürs Ende, dass halt jemand mit den schlechten Dingen abschließt und dann halt jetzt auf sein letztes Finale hinsteuert.
Genau, und das hat man ja jetzt hier auch gemacht, nämlich indem man ja diese Fehde mit dem Undertaker noch weiter aufgegriffen hat. Ich habe es gerade gesagt, bei WrestleMania 25 ging es um die Ehre. Die beiden standen sich ja da schon, also wir haben es so ein bisschen übersprungen, beim Royal Rumble 2007 gab es ja auch dieses Aufeinandertreffen der beiden, was halt fantastisch gewesen ist. Und jetzt hier, ja, Shawn Michaels hat sich ja hier reingebissen in diese Fehde mit dem Undertaker. Er wollte unbedingt den Undertaker bei WrestleMania bekommen. Und der Undertaker war ja damals, ja, ne, der war ja damals der World Heavyweight Champion. Und dann ist ja Shawn Michaels in den Rumble gekommen und wir haben alle gedacht, Mensch, jetzt gewinnt Shawn Michaels den Rumble. Und
die beste Rumble-Storyline ever.
David ist heute mit den Superlativen hier so bam, ja, bam, nein, bam.
Das hau ich eiskalt auch raus, weil diese Storyline von Shawn Michaels, das hast du ihnen so abgekauft. Ich fasse es immer noch nicht, dass du heutzutage, sind da teilweise dieselben Writer da, dass du da Leute waren, die solche Storylines schreiben können. Und heutzutage halt noch nicht mal im Ansatz. Du warst da drin, es ging halt auch, dass er gegen Triple H nicht geturnt ist, aber einfach er war so verbissen, so quasi, du konntest nachvollziehen, dass er quasi blind vor verletzten Stolz war und alles hinschmeißen würde. Und es war so emotional und packend. Und dieser Rumble, ey, wir hingen da einfach und wir hatten fast Pipi in den Augen, als er nach diesem Seil gegriffen hatte, als Batista
ja, ja.
Sich greifen konnte. Besser kannst du das nicht darstellen. Er kriegt es nicht, liegt auf dem Boden. Und du hast einfach in der ganzen Crowd gemerkt, wie alle einfach nur hingen so, nein, bitte nicht.
Genau, die Geschichte.
Also besser kannst du es nicht machen.
Ja, ich habe das aber auch damals geliebt, muss ich dazu sagen, natürlich, ne? Also, das hat man schon super gemacht und die Geschichte wurde dann ja auch weiter fortgesetzt, ne? Jetzt war diese Chance weg, dann musste Shawn Michaels ja irgendwie die Aufmerksamkeit des Undertaker generieren und ja, was macht er? Er greift bei Elimination Chamber ein und kostet den Undertaker hier seinen Titel und ja, so kreiert man dann Aufmerksamkeit und dann gab's eben bei WrestleMania 26 das erneute Aufeinandertreffen und diesmal ging's ja dann um die Karriere von Shawn Michaels. Ja, und Shaggy, auch dazu muss man eigentlich fast nichts mehr sagen, weil das steht für sich inzwischen und ist ein Wrestling-Monument an sich, oder? Also mit
absolut.
Kleinem Kratzer wegen Crown Jewel.
Ja, das will David wahrscheinlich gleich wieder nicht ansprechen, aber müssen wir leider auch noch ansprechen. Ich würde, das ist das Einzige, was ich wirklich auch canceln würde heute aus dem Podcast, aber gehört leider dazu. Ja, hier, Undertaker, das zweite Aufeinandertreffen, da gab es jetzt die Parallelen zu Ric Flairs Ende. Hier hat jetzt Shawn Michaels seine Karriere gegen die Streak aufs Spiel gesetzt und das war wirklich ein großer Moment und auch das, ich habe es im Jahr zuvor, also beziehungsweise vor ein paar Minuten zum Jahr zuvor schon gesagt, einer der größten WrestleMania-Momente. Und es gibt ja die einen, die sagen, das ist das größte WrestleMania-Match, andere sagen, das war das andere Undertaker-Match. Beide sind grundverschieden, das ist ja auch das Interessante, grundverschieden und trotzdem sind beide so hochdramatisch und beide super gut. Ich tue mich da schwer, ich bin jeder, in welcher Verfassung ich gerade bin, finde ich das eine mal besser, mal das andere. Ich glaube, euch geht's da fast ähnlich. Also das war wirklich ein großer Moment und das wäre, wenn Saudi-Arabien nicht wäre, wirklich auch ein krönender Abschluss, vielleicht sogar noch ein größerer Abschluss als Ric Flairs Ende, weil das war ja auch kein richtiges Ende, der war ja bei TNA dann noch ein paar Mal aktiv. Bei HBK war es bis vor kurzem das Ende.
Ja, vor allen Dingen, man muss halt sagen, die hatten vor Match of the Year rausgehauen, was halt von vielen Presseleuten und Co. halt zu einem der besten Matches ever gekürt wurden. Und dann hast du halt den Druck und eigentlich kannst du ja nur dran scheitern. Man muss halt ganz ehrlich sagen, wenn du halt das Match hast, eigentlich kannst du nur scheitern und wie du halt schon richtig sagst, stattdessen hauen die ein Match raus, was auf einem absolut gleichen Level ist. Das eine vielleicht besser, das andere vielleicht leicht schlechter, nee, schlechter, falsch. Nee, das eine vielleicht besser als das andere, das war's. Aber vom Drama her unfassbar gut und das Finish, mal ehrlich, Olaf, das hast du da auch noch vor Augen. Wenn er einfach vor ihm kniet, nach oben schaut und dann einfach auch diese Geste beende es und einfach
Die Ohrfeige vor allem. Die Ohrfeige gab's erstmal, ne? Die
den heftigsten Tombstone, den Undertaker jemals gemacht hat.
Ja.
Also, dieser Moment, den wirst du nie vergessen und wow. Also, wenn wir mal WrestleMania Moments reden, dann die beiden Matches, das war die größte Storyline, weil die ging so gesehen über 2 Jahre. Mit solchen Highlights drin und wow, Wahnsinn. Also, ich krieg jetzt noch eine Pelle. Ich habe ehrlich gesagt wirklich eine Gänsehaut. Ich guck auf meinen Arm. Es ist eine Gänsehaut da, weil das so. Und wenn du Wrestling liebst, dann kannst du dir diese Matches immer wieder anschauen. Wenn du Wrestling nicht liebst, zeige ich dir diese Matches und das habe ich ja halt bei meinen Freunden gemacht und die haben sofort gesagt, wow, so cool ist Wrestling, ja, so gut ist Wrestling, wenn da Shawn Michaels gegen Undertaker steht.
Das hast du schön gesagt.
Ja.
Ja, ich glaube, da brauche ich gar nicht mehr viel zu erzählen. David hat das hier selbst getan mit ganz viel Euphorie und Herzblut, so wie sich das gehört. Nein, das war ein herausragendes Match und auch die Farewell-Speech, die dann ein Shawn Michaels dann in der darauf folgenden Episode bei Raw gegeben hat, auch unglaublich geil und das ist eine herausragende Karriere gewesen, die er bis hierhin gehabt hat. Und dann hat er auch erstmal eine ganze Zeit lang ja die Füße stillgehalten, obwohl es ja immer wieder Gerüchte gegeben hat, hier gibt's noch ein Match und hier und da gibt's das nochmal. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war vor 3 oder 4 Jahren, wo es dann die Gerüchte mit Shawn Michaels gegen AJ Styles gegeben hat. Wir haben dann immer wieder die Gerüchte eben gehabt. Noch ein Shawn Michaels, der ja auch dann im Nachgang noch immer mal in Fäden eingebunden worden ist. Wir haben es auch schon mal gesagt, Triple H gegen den Undertaker, dann eben im Hell in a Cell bei WrestleMania 28 zum Beispiel haben wir ihn gesehen. Und dann da natürlich auch dieser legendäre Moment, wo Triple H, Shawn Michaels und der Undertaker auf der Rampe stehen. End of an Era. Triple H wird hier gestützt. Dieser ganz, ganz große Moment, der bei Undertaker ja auch dann noch im Wohnzimmer hängt inzwischen als Andenken. Also den er auch dann hinterher in der Fehde mit Triple H und Brock Lesnar ist er ja noch mal eingewunden worden. Und was weiß ich was alles. Und wurde halt immer wieder mal gezeigt und immer wieder mal dargestellt. Auch bei einem Hell in a Cell Match zwischen Daniel Bryan und Randy Orton war er noch mal zugegen und ist da quasi gewählt worden. Ich habe ihn selbst noch mal live gesehen, quasi bei WrestleMania 32, wo er die League of Nations weggehauen hat. Das Juhu gilt der League of Nations. An der Seite von Mick Foley und Stone Cold Steve Austin. Und ich habe wirklich Stein und Bein drauf gehofft, dass er einfach glücklich in Retirement bleibt. Und ja, dann kam eben da tut's ein bisschen weh. Dann kam eben Crown Jewel. Und ich weiß bis heute noch, wo ich gewesen bin, als Crown Jewel gewesen ist, aber eher so aus Katastrophengründen, weil ich war in Hamburg und ihr alle habt das nämlich geguckt und ich habe in Hamburg am Flughafen gesessen, weil ich unterwegs gewesen bin. Und ihr habt mir drunter geschrieben, so was da alles für eine Scheiße passiert ist. Und ja, Crown Jewel.
Ich habe mit Kai die Review gemacht damals.
Genau, weil ich in Hamburg gewesen bin und es mir nicht zeitnah angucken konnte. Konnte natürlich. Ich wollte
unbedingt. Ich sag mal so, man kann ja zumindest das Positive sehen, es war ja kein Single-Match. Das ist für mich immer das, was ich mir einrede, es war kein Single-Match. Und das Traurigste und eigentlich, was am meisten von Shawn Michaels spricht, an diesem Match war, dass da halt 4 Wrestler waren, Veteranen. Okay, einer hat sich verletzt, aber er war mit Abstand der Beste. Das war traurig, aber irgendwie auch beeindruckend zugleich. Und ich weiß halt noch, dass Kai und ich nach der Review oder am Ende der Review halt auch sagten, oh Mist, als wir den halt sahen im Ring und man sah, dass er eigentlich immer noch gut ist, also natürlich nicht mehr der ganz alte Shawn Michaels, aber dass er halt für so viel Ringrost echt abgeliefert hat, da kam halt kurz dann wirklich bei uns auch in der Diskussion auf so, oh, vielleicht ja doch noch eins, ja, aber nee, eigentlich wollen wir es nicht, aber vielleicht ja doch gegen AJ Styles oder so. Deswegen ist das für mich nicht so ein krasser Makel, wo ich sag, okay, komplett ausradieren, weil es ist ja Tech-Team und andererseits hat er halt gesagt, ja, eigentlich kann ich es ja doch noch.
Ja.
Also es war halt, Crown Jewel streichen wir ein bisschen raus, aber es war halt nicht so schlimm wie Undertaker Goldberg zum Beispiel, weil dafür hast du einfach zu sehr gesehen, dass er es halt immer noch drauf hat und das war überraschender als das Match an sich.
Ja, ich muss gleich direkt einhaken. Das Match selber war nicht gut. Das war eigentlich auch schlecht. Aber wir hatten Schlechteres, so wie David es gesagt hat. Da gab es schon schlechtere Momente. Aber trotz allem hat er mit diesem einen Match, der Undertaker ist ja nie wirklich so ganz weg gewesen. Jahre nach seiner, ja, nach seinem wunderbaren Ende ist nochmal zurückgekommen und hat das eher mehr kaputt gemacht. Das wäre noch größer aus der heutigen Sicht gewesen, wenn er nicht zurückgekommen wäre. Und ich glaube, für ja, Leute, natürlich, die gerade jetzt auch danach vielleicht angefangen haben, Kai hat ja erst auch das nicht so richtig mitbekommen, erst nachgeholt, für den ist dann Shawn Michaels sicherlich nicht der große Charakter, wenn wegen Saudi-Arabien, kann ich mir gut vorstellen. Das gerade für Jüngere, die diese ganze Zeit damals und das Ende nicht so wirklich live mitgemacht haben, dass Shawn Michaels gar nicht so wichtig ist im Nachhinein.
Ja, du hast ja auch den Moment nach dem Match, also nach dem Gong, wo er in der Ringecke ist und der Blick einfach echt nach dem Motto, was habe ich bloß getan? Das war keine gute Idee.
Er hat ja auch in der Undertaker-Doku gibt's auch so eine Szene, wo sie dann Backstage kommen und er nur sagt so, we missed it by this far.
Ja,
also
ja.
So, das ist nur so ein bisschen schief gegangen. Also da hast du auch eindeutig gemerkt, dass, die wussten alle, dass das nicht geil war, was da passiert ist. Also so selbstkritisch sind sie ja durchaus alle. Aber dann sind wir jetzt eigentlich auch schon durch hier mit dem, mit dem Shawn Michaels Podcast. Ne? Klar, in der Hall of Fame ist er noch aufgenommen worden, so wie sich das gehört. 2011 ist ist durch seinen Kollegen Triple H eingeführt worden und dann kamen eben auch noch die seine Klick-Kollegen mit dazu und wie sich das alles gehört. Wir haben ihn auch dann bei den Jubiläumsshows nochmal gesehen und heute ist er ja bei beim Performance Center und bei NXT ja zugegen und hilft da ja die Shows zu formen, sage ich mal, was gerade eher so mäßig funktioniert, sage ich mal. Aber zumindest zeigt den Talenten, worauf es ankommt und das kann den Leuten, glaube ich, nur gut tun, vom Besten zu lernen. Aber damit
da sagst du gerade was Gutes, was so ein Abschluss wäre. Weil meine Frage wäre nämlich, wo seht ihr Shawn Michaels? Weil genau die Diskussion hatte ich lustigerweise vor 6 Tagen im FIFA-Club, da haben wir auch über Wrestling gesprochen, da ging es halt darum, wer ist der beste Wrestler aller Zeiten? Und dann kann man erstmal fragen, ja, Undertaker, Hogan, dann haben wir uns aber dann doch einstimmig, als dann irgendwann mal der Name Shawn Michaels fiel, weil der war irgendwie unterm Radar, dazu entschlossen zu sagen, ja, das war der beste Wrestler aller Zeiten, nicht der größte, aber er war der beste. Und das würde ich nämlich genauso auch sagen. Wie seht ihr das?
Das ist ein Podcast, das ist ein eigenes Podcast-Thema, glaube ich. Wer ist der beste Wrestler aller Zeiten?
Wer ist der abschlussmäßig? Wir blicken zurück auf seine Karriere.
Ja. Das machen wir auch im letzten Podcast von Headlock. das ist Ausgabe 1000 oder so, wenn wir keinen Bock mehr haben, über Wrestling zu reden oder keine Stimme mehr haben. Ich finde das so schwierig zu sagen. Es gibt einen größten aller Zeiten. Für mich gibt es immer mehrere und Shawn Michaels gehört auf jeden Fall mit dazu. Er ist mit Sicherheit der beste In-Ring-Performer, wenn du rein von der Matchqualität ausgehst, weil er einfach was ganz anderes noch mit auf den, ja, mitbringt als beispielsweise einen Hogan oder einen Undertaker oder für mich ist auch ein Bret Hart. Ich finde, da ist ein Shawn Michaels tatsächlich noch mal eine Stufe drüber. Aber im Gegensatz zum Undertaker, finde ich, hat Shawn Michaels nicht ganz so diese Mainstream-Reichweite, die einen Undertaker beispielsweise mitbringt. Deswegen würde ich ihn da ganz subjektiv ein bisschen niedriger positionieren, aber wahrscheinlich als Gesamtpaket Wrestler, Entertainer, wo es auf Selling, Charisma und alles nicht was ankommt, würde ich wahrscheinlich Shawn Michaels tatsächlich auf eine ähnliche, wenn nicht sogar auf eine höhere Stufe stellen.
Ja, deswegen, bei uns, wir hatten auch so gesagt, größter Wrestler hatten wir uns geeinigt auf Undertaker, also von den größten Namen her oder größten Star Power, aber der beste, also Performer, war bei uns halt wirklich Shawn Michaels.
Ja, Jackie, wie siehst du das?
Ähnlich wie Olaf, muss ich sagen. Also für mich gibt's halt die vier Großen, auch wenn sie nicht alle so lange dabei waren, Hogan, Rock, Austin und der Undertaker. Und dann kommen halt so Leute wie Shawn Michaels, Bret Hart so erst in. Aber was das reine In-Ring-Ding angeht, also da kommt man schwer an Shawn Michaels tatsächlich vorbei. Der war nie mein absoluter Liebling, nie mein Lieblingswrestler tatsächlich nie, aber der war immer ein Garant für große Geschichten und große Momente und tolle Matches. Also kann schon sein, dass ein Shawn Michaels da ganz weit oben steht auf dieser Liste.
Und deswegen, da können wir dann jetzt hier auch unseren Lieblingsabschluss hier bringen. Was ist das Erbe eines Shawn Michaels? Was sind die Fußstapfen, die der Heartbreak Kid hinterlässt, bevor er das Gebäude hier verlässt? David, du zuerst. Ich merke schon bei dir Schatz.
Ich überlege gerade, wie man das sagen soll. Er hinterlässt gigantische Fußabdrücke im Boden oder im Ring, was halt Performance angeht. Und ich glaube vor allen Dingen, was Drama angeht. Ich glaube, er hat halt wirklich gezeigt, dass egal wie schwach vielleicht auch ein Gegner ist, wenn du weißt, wie du es überspielen kannst und wenn du halt auf deine Stärken dich besinnst, die halt da sind, beispielsweise bei Ric Flair, anstatt halt aufs Wrestlerische zu gehen, gehe ich halt voll aufs Drama und da volles Rohr, kannst du eigentlich immer abliefern. Und er ist halt für mich auch Mr. WrestleMania, obwohl Undertaker die Streak hat, ist halt für mich halt derjenige, der bei WrestleMania halt die dicken Dinger immer abgeliefert hat und die sehr unterschiedlich waren. Und ich glaube, genau das ist das Wichtige, was man, glaube ich, als Nachwuchs in Anführungszeichen beachten sollte, dass es nicht immer am Gegner liegt, sondern man selber sehr, sehr viel rausholen kann. Man muss nur flexibler sein. Ich glaube, das ist für mich das, was Shawn Michaels ein bisschen auszeichnet, dass er sehr unterschiedliche Arten von Wrestling zeigen konnte, die aber auch auf höchstem Niveau waren. Ob es halt super brutal blutig gegen Triple H war oder in Vince McMahon, wo es halt eher um Drama ging oder Ric Flair oder halt wrestlerisch fantastisch. Es geht alles. Man muss halt einfach wissen, wie, und man muss dazulernen, weil das hat Shawn Michaels auf jeden Fall gemacht.
Shaggy.
Also ich muss eine Sache sagen, die euch vielleicht jetzt überrascht, weil für mich ist das große Erbe eines Shawn Michaels, so komisch das jetzt klingt, er hat es wahrscheinlich geschafft, mit seiner Schule den vielleicht einzigen Wrestler rauszubringen, der noch besser ist im Ring als er, und ich rede von Daniel Bryan.
Dann mache ich mal hier den Abschluss. Shawn Michaels ist für mich der wahrscheinlich beste In-Ring-Performer, den wir gehabt haben als Gesamtpaket und den wir auch für eine lange Zeit haben werden. Ich glaube, da wird niemand mehr so schnell drankommen an dieses Gesamtpaket, was wir da erlebt haben. Und ich glaube, das ist jemand, über den sprechen wir auch noch in 20, 30, 40 Jahren, weil er eine ganze Generation von Wrestlern mitgeprägt hat. Und damit meine ich auch nicht nur den Chris Jericho oder den Daniel Bryan, den er rausgemacht hat, sondern auch noch Wrestler, die noch gar nicht wissen, dass sie Wrestler sind. Also Kinder, die noch gar nicht wissen, dass sie Wrestler irgendwann mal werden wollen. Und die sich vielleicht Matches von Shawn Michaels anschauen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was gerade so ein Ausnahmetalent wie Shawn Michaels dafür gesorgt hat. Shawn Michaels war Werbung für das, was er im Ring abgeliefert hat. Klar, er war nicht immer ein absolut einfacher Mensch. Gerade in seinen jungen Jahren muss er ein ziemlicher Stinkstiefel gewesen sein. Aber er ist auch jemand, der offenbar aus seinen Fehlern gelernt hat. Natürlich auch durch Rückschläge und durch jede Menge Tiefen, durch die er gewandert ist. Aber im Nachgang glaube ich, dass er eine sehr positive Karriere hinterlässt. Und gerade wenn man jetzt als reiner Fan daran schaut, glaube ich, sehr, sehr viel uns gegeben hat, inklusive seiner eigenen Gesundheit. Und deswegen gehört Shawn Michaels auch für mich ganz weit nach oben. Und wenn ich so einen Mount Rushmore aufbauen würde, glaube ich, wäre er auf jeden Fall eben auch dabei. Und ich glaube, ich würde ihn dann wahrscheinlich zugunsten von The Rock oder so rauskicken, zumindest wenn es um das reine Wrestling gehen würde. Aber
Hogan lässt du drin, wenn es ums reine Wrestling geht, auf jeden
Fall. Ja, das stimmt, das ist auch schwierig. Aber Hogan war wenigstens länger dabei.
Das ist richtig, das ist vollkommen richtig.
Es ist solche Superlative sind dann eben immer schwer, aber ich glaube, wir haben hier einen ganz guten Querschnitt von Shawn Michaels Karriere gegeben und sind auch immerhin bei 2,5 Stunden hier rausgekommen. Das ist ja noch fast kurz, aber der gute HBK hat ja auch einige Pausen eingelegt und deswegen, David, möchtest du noch was sagen?
Nö, außer dass er halt auf jeden Fall der Showstopper ist. Den Namen hat er auf jeden Fall zu allen Ehren.
Gut, die ganze Zeit sagt David, dass er auf jeden Fall Mr. WrestleMania ist, dass das viel besser ist.
Das habe ich eh schon gesagt, das ist schon bewiesen.
Am Ende kommt der Showstopper doch raus. Und wir können Shawn Michaels auch ehren auf eine große Art und Weise, so wie er es auch nur verdient hat. Und ich weiß,
dass indem Shaggy jetzt singt.
Nein, keine Angst. Du musst nicht singen, ich muss nicht singen, Olaf muss nicht singen. Aber natürlich, der Theme-Song ist natürlich ein Stichwort. Wir haben tolle Versionen von Cherry, von Shawn Michaels selber. Gab es nicht auch eine Kurt Angle-Version? Aber die beste Version war natürlich Kai mit den unseren ganzen Gästen bei dem Live-Podcast, beim Podcast-Marathon bei der WXW. Und das, da die Mühe nimmt sich, macht sich jetzt Olaf und schneidet das am Ende nochmal dran, denn es lohnt sich wirklich. Vielen, vielen Dank.
Genau, pack rein.
Lieber Kai, das ist dein Stichwort.
Genau, aber ich muss hier noch die Abmoderation machen. Moment. Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei unserem Shawn Michaels Podcast. Wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, schaut bei Patreon auf Steady vorbei. Nächste Woche geht's hier weiter mit der Classic Review. Wir befinden uns ja auf dem Weg zum SummerSlam und da werden unsere Unterstützer nämlich den SummerSlam wählen, die wir hier dann besprechen dürfen. Und schaut entsprechend da auf den Kanälen vorbei. patreon.com/headlock.de oder steadyhq.com/headlock.de. Da findet ihr dann die Abstimmung für alle Unterstützer und auch sonst natürlich da jede Menge Kram zu hören. Und in dem Sinne sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Und jetzt Feuer frei für Kai.
Kai, gib alles.
Okay. Frankie, hit it.
I got to do it. I got to drive the girls while I got the moves. That really moves. That's the shit. Up and down, man.
Wrestling Podcast.